Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe 14 vom Open Science Radio. Wir schreiben den 5. Februar 2014 und dankenswerterweise bin ich auch heute, wie angekündigt, nicht alleine, sondern dabei ist wieder der Konrad.
Hallihallo.
Moin, moin. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Dank an das, wie ich fand, sehr nette Feedback, was einen so über einige Kanäle erreicht hat, das sich besonders darauf bezog, dass es zum einen mal weitergeht hier und zum anderen mit dir als Verstärkung weitergeht. Ich glaube, das haben die meisten doch sehr positiv aufgenommen.
Ja, ich hab mich auch sehr gefreut, dass da so positives Feedback kam. Das fand ich klasse. Mhm.
Genau, und an der Stelle auch nochmal vielen Dank fürs Flattern an die, genau, die es getan haben.
Jetzt werden wir steinreich.
Ja, immer her damit, wenn euch irgendwas stört. Wie gesagt, an der technischen Zusammenarbeit werden wir weiter schrauben, so lange, bis das hier perfekt Hand in Hand greift.
Genau.
Und alles andere wird sich ergeben, denke ich.
Richtig.
Und dann hast du relativ kurz nach der letzten Folge irgendwie schon, ich glaube, wir hatten gemailt oder irgendwie sowas, und da meintest du, dich hätte jemand angesprochen und darauf, dass das Thema Open Access ja doch recht umfangreich ist und dass irgendwie mal so ein schöner linearer Überblick darüber ganz hilfreich wäre.
Genau, also der Andreas hat sich den Podcast angehört und meinte, das finde ich ja sehr spannend, aber mir fehlt ein bisschen der Hintergrund teilweise. Also der ist auch, sagen wir mal so, der ist Informatiker, Student, und dem waren jetzt nicht die ganzen Details von solchen Sachen bekannt, und da dachte ich, das ist vielleicht mal gar nicht schlecht, da den großen Rundumschlag zu machen, sozusagen das Open Access 101, wie man das in Neudeutsch sagen würde, also die kleine Einführung. Und dann haben wir jetzt einfach mal angefangen zu sammeln.
Ja, das Dokument wurde zusehends länger und länger. Genau. Ich meine, es ist in historischen Maßstäben mag man da noch nicht so auf so eine Entwicklung zurückgucken wie auf eine gesellschaftliche Entwicklung eines Staates. Aber ich meine, jetzt diskutiert man ja doch schon sehr, sehr lange über das Thema, und ich habe das Gefühl, dass zumindest in den letzten 2-3 Jahren da auch sehr, sehr viel Schwung in die ganze Sache gekommen ist, und vor allen Dingen fängt es langsam an, so eine Breitenwirkung zu entfalten. Mhm. Ja, also vielleicht noch nicht so stark, wie man das sich wünschen würde, eher so ein bisschen wie so ein Welleneffekt im Wasser, so nah am Stein, nah an den Hardliner, nenne ich sie jetzt mal, so nah an denen, die das wirklich als Herzprojekt vorantreiben, ist da die Bewegung sehr groß, und dann in die Weite hinaus wird sie dann kleiner, aber sie ist halt spürbar und setzt sich halt auch fort, und das ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Entwicklung, und da können wir ja mal schauen, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Genau, es wird auch langsam mittlerweile sehr politisch, es kommt jetzt in die höheren Ebenen, also das ist die Entwicklung ist definitiv zu sehen, ja.
Ja. Genau. Als ich mich darum gekümmert habe, als ich mich versucht habe, mal so ein bisschen einzulesen, fiel mir auf, dass es extrem viel Vorläufer gibt, die so einer Bewegung eigentlich vorangegangen sind. Und das fand ich irgendwie ganz erstaunlich eigentlich, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass manche von diesen Dingen schon so alt sind. Und ich glaube, wir kommen gleich drauf, wie sozusagen das ganze System des wissenschaftlichen Publizierens so entstanden ist und wo jetzt die Zusammenhänge da sind, die sich auch bis heute noch durchziehen. Aber was ich zum Beispiel spannend fand, ist, dass so dieser Gedanke des Öffnens schon so alt ist, dass er in der Tat vor das Internet zurückreicht. Und ich fand ganz erstaunlich, dass das Projekt Gutenberg, was ja eigentlich jeder kennt,
stimmt,
1971 begonnen hat. Das ist unfassbar. Und damals, ich glaube, der allererste Artikel, der von Michael Hart heißt er, glaube ich, der Gründer, veröffentlicht wurde, war die Declaration of Independence, die 1971 dann online gegangen ist, und zwar damals angebunden über so ein Xerox Großrechnersystem, so ein Mainframe-Computer. unfassbar. Und
es ist sehr visionär gewesen, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, und ich meine, das Projekt existiert bis heute. Was? Und ich kenne diverse Menschen, die das nutzen. Ich kenne diverse Projekte, die darauf zurückgreifen. Ich glaube, mittlerweile gibt es weit über 40.000 Dokumente drauf. Also es ist wirklich erstaunlich, was das auch für eine Entwicklung genommen hat.
Ja, ist schön eigentlich, dass das schon so weit zurückragt, ja.
Und drumherum gab es einfach extrem vieles damals, vor allen Dingen aus der Wissenschaft heraus entstanden.
Ja, ich habe auch viele Sachen jetzt bei der Recherche noch gelernt oder nochmal anders einordnen können. Ich fand das auch ganz, ganz gut, dass man sich mal hinsetzt und mal was gezwungen ist sozusagen, sich damit noch ein bisschen weiter auseinanderzusetzen, was man eigentlich sonst immer so peu à peu immer so aufnimmt, jetzt mal wirklich mal den großen Überblick zu, den großen Überblick bekommt. Das ist eigentlich sehr schön.
Ja.
Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. Vielleicht fangen wir sogar mal ganz vorne an. Eigentlich die Frage, warum publiziert man einfach oder eigentlich? Oder warum gibt es dieses Zeitschriftensystem, so wie wir das jetzt eigentlich haben? Man muss sich das so vorstellen, also vor vielen hundert Jahren, so etwa im 17. Jahrhundert, gab es schon viele Wissenschaftler, die dann teilweise miteinander konkurriert haben oder wissen wollten, wer eigentlich wirklich was zuerst entdeckt hat. Da gab es teilweise Sachen von Leibniz, der dann irgendwie Anagramme gemacht hat mit anderen Wissenschaftlern, damit man immer beweisen kann, wer eigentlich der Erste ist. Das funktioniert nicht wirklich gut, muss man sagen. Und das ist vielleicht auch nicht zu clever. Und wenn man jetzt seinen Mitwissenschaftlern mitteilen möchte, man hat was Neues entdeckt, dann könnte man die natürlich allen einen Brief schicken. Aber das ist natürlich nicht besonders effizient, wenn die Wissenschaftler sich hauptsächlich damit die Zeit vertreiben, den anderen Leuten die neuesten Publikationen oder Erkenntnisse zuzuschicken. Deshalb haben sich da dann mit der Zeit Verlage ausgebildet. Eines dieser, das ist das Royal Transactions, wie heißt das? Firma der Deit. Na, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Wie auch immer. Ich habe gerade einen Haker. Wie hieß der denn noch? Da schauen wir noch mal kurz nach. Da schauen
einfach wir zu viele Namen heute.
Ja, es sind zu viele Namen. Philosophical Transactions of the Royal Society.
Ah.
Genau, das ist einer der ersten. Gibt es noch französisches Journal, Journal des Cavaliers. Wie auch immer, es gab sozusagen jetzt sozusagen professionelle Publikationssysteme, die gesagt haben, okay, wir machen für euch diese Publikationen und schicken das für euch sozusagen raus. So kann man sich das vorstellen. Heutzutage lebt man natürlich in einer anderen Zeit, wo man das anders machen könnte, aber zu dieser Zeit war das einfach sehr angenehm, wenn der Wissenschaftler sich nicht damit auseinandersetzen musste, sein Wissen zu verbreiten. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft springen, gab es dann irgendwann eine Professionalisierung. Das heißt, da haben verschiedene professionelle Publisher haben dann von teilweise Gesellschaften die Journale aufgekauft und das Ganze professionalisiert. Leider auch sehr stark kommerzialisiert, was irgendwann dazu führte, dass diese sogenannte Zeitschriftenkrise auftrat. Das war etwa in den 70er Jahren, oder war es im 70er? Ja, doch, etwa in den Dreh. Das war später.
In den 90ern gab es dann
das auch noch. Das war in den 90er Jahren, ja genau. Die haben in den 60er und 70er Jahren haben sie eingekauft und in den 90er Jahren kam dann diese Krise erst eigentlich. Und aus dieser Krise hat sich dann eigentlich dieses ganze Open Access Movement eigentlich gebildet, muss man sagen. Das ist jetzt so ganz grob die Geschichte bei der ganzen Sache. Jetzt muss man überlegen, wo ist das Problem? Das Problem ist folgendes. Wenn ich normalerweise als Wissenschaftler eine Forschung betreibe und zu einem Ergebnis komme und das jetzt meiner Community mitteilen möchte oder eigentlich der ganzen Welt, denn wer möchte es denn lesen, dann heißt das folgendes. Ich gehe zu einem Publisher, der ein Journal hat, was meistens von meiner Community gelesen wird, von meiner wissenschaftlichen, und sag, okay, ich habe hier dieses Paper, das möchte ich gerne bei euch publizieren. Dann schicke ich dem das ein, schreibe noch einen netten Brief dazu, warum das toll ist und warum man das unbedingt publiziert haben sollte. Ein Editor schaut sich das vor Ort an, schickt es an Reviewer, also Leute, also Wissenschaftler aus dem gleichen Fachgebiet, und die geben dann entsprechend Feedback und sagen, ja, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung, muss man noch was verbessern oder nicht. Und wenn es jetzt dann dazu kommt, dass das Ganze publiziert werden soll, dann muss man meistens so ein Agreement unterschreiben, also einen Vertrag, in dem man die ganzen Rechte, also das ganze Copyright, an diesen Publisher überträgt. Wir halten uns das jetzt mal vor Augen. Ich als Wissenschaftler werde bezahlt, meine ganzen Mittel werden bezahlt vom Staat, also vom Steuerzahler. Das heißt, hier wird Forschung finanziert und das Endprodukt wird dann privatisiert. Das heißt, hier ist ein Transfer, den ich mir jetzt nicht ganz erklären kann. Nachdem dieser Transfer vonstatten gegangen ist und diese Publikation fertig ist, kommen die Bibliotheken und sagen, hey Publisher, unsere Wissenschaftler wollen das lesen. Hier hast du eine ziemlich große Menge Geld. Wir abonnieren deine Zeitschriften. Und dann kann ich als Wissenschaftler wieder darauf zugreifen. Und man muss sagen, diese wissenschaftlichen Zeitschriften können sehr teuer sein und teilweise werden diese Journale auch nur in Bündeln als Abonnement angeboten. Das heißt, die Universitätsbibliotheken müssen sich Journale auch im Abonnement ziehen, die sie eigentlich gar nicht haben möchten. Mhm. Soll heißen, die Verlage, diese kommerziellen Gruppen haben einen enorm starken Hebel in der Hand. Denn ich als Wissenschaftler möchte natürlich in den Journalen publizieren, die auch gelesen werden. So, und die haben sich halt etabliert und sind häufig diese subscription-based Journale. Mhm. So, ich weiß nicht, ob das meine Sozialisierung ist, aber ich finde da etwas falsch daran. Und jetzt ist halt die andere Möglichkeit zu sagen, okay, ich finde es immer noch gut, dass es Publisher gibt, die für mich die Arbeit abnehmen. Aber wie wäre es denn, wenn ich das Copyright behalte und ich sie für eine Dienstleistung bezahle, die ich zahle und die mir allerdings die Rechte beibehält und ermöglicht, dass jeder andere an diese Publikation herankommt. Und das ist dann eigentlich Open Access im Großen und Ganzen. Wir werden da sehen, da gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu betreiben, aber das ist sozusagen die Überlegung, dass auch dieser letzte Schritt der Publikation dazu führen sollte, dass dieses Wissen eben nicht einer kommerziellen Entität zugeschoben wird, sondern öffentlich bleibt. Mhm. Das ist eigentlich die Motivation dahinter. Ja.
Daran sieht man auch schon die Krux, die sich sozusagen da ergibt. Also in Deutschland beispielsweise ist das ja übers Verlagsgesetz geregelt. Dass als Zusatz zum Urheberrechtsgesetz dann die Verbreitung und Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken sozusagen regelt. Mhm. Und der Verlag erhält ja oftmals darüber hinaus nicht nur diese Rechte für die Vervielfältigung und Verbreitung, sondern auch weitere Nutzungsrechte und oftmals ausschließliche Nutzungsrechte, die also auch das zugänglich machen regeln. Und in dem Moment wird es natürlich oftmals ein total perplexes Problem, weil ich als Autor habe einen Artikel geschrieben, den ich in einem Journal veröffentlicht habe. Ich kann ihn aber nirgendwo anders mehr sozusagen öffentlich zugänglich machen, auch wenn ich das wollen würde, genau. Weil es mir der Verlag in dem Moment nicht mehr zugesteht. Und das ist für den Autor schon irgendwie was Widersinniges, weil es ist sein Werk, er kann es bloß nicht mehr so nutzen, wie er es gern nutzen würde.
Ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal als Doktorand sowas unterschrieben habe, da dachte ich, Moment, ist das immer so? Also ich weiß nicht, als wenn man sozusagen neu in diese Welt reinkommt und sich das so vor Augen hält, das kommt einem doch sehr seltsam vor. Irgendwann wächst man leider rein und akzeptiert das so, beziehungsweise zum Glück akzeptieren das immer weniger Leute, aber es klingt doch sehr, sehr abstrus auf den ersten Blick, ne?
Ja,
absolut. Es ist halt historisch gewachsen. Ich bringe an der Stelle immer noch ganz gerne noch eine andere Motivation ein, warum man eigentlich Open Access machen sollte oder was der Knackpunkt dabei ist. Und zwar das Thema Text Mining. Ja, ein Artikel ist primär dafür gedacht, dass ihn andere Wissenschaftler oder hoffentlich halt auch andere Menschen lesen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass der Korpus, also die Anzahl an oder die verfügbare Menge an Publikationen dramatisch wächst. Nicht mehr linear, also das ist schon fast exponentiell. Und es gibt viele Gruppen, die nutzen Textmining, also automatisches Auswerten von Texten, um neues Wissen zu generieren oder zumindest Sachen zu verknüpfen. Ja, also zum Beispiel in den Biowissenschaften, wenn zwei Moleküle häufig beieinander auftreten, dann kann es sein, dass die miteinander interagieren oder so. Da habe ich konkrete Anwendungen im näheren Kreise, die genau dieses Phänomen nutzen, dass man halt über dieses Text-Mining Wissen extrahieren kann, was dann anderweitig genutzt werden kann. Wenn man natürlich nur die Abstracts hat, und häufig ist es halt so bei kommerziellen oder geschützten Artikeln, komme ich an das Abstract an, zum Beispiel in PubMed, aber nicht an den vollen Korpus. Wenn ich dieses Abstract habe, kann ich gewisse Informationen extrahieren. Wenn ich den vollen Korpus habe, also das ganze Paper, kann ich sehr viel mehr Informationen rausholen. Und das wird immer wichtiger. Eine Suchmaschine ist nur so gut wie das, was sie sieht. Da gab es auch mal vor einiger Zeit, oh, das ist mir jetzt eingefallen, da hat, glaube ich, Nature hat, glaube ich, den Text, glaube ich, wie war denn das, von ihren Artikeln rausgegeben, aber nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern einfach sozusagen nur ein Quantification, also ein Counting gemacht, welche Wörter wie häufig vorkommen, um sozusagen dieses Text-Mining ein bisschen zu ermöglichen. Müssen wir nochmal nachschauen, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ja, aber soll heißen, es gibt noch neben dieser rein lesbaren Lesbarkeit durch den Menschen natürlich immer noch diese Anwendung des der Maschinenlesbarkeit. Das muss man sich auch vor Augen halten.
Was ja durchaus auch eine Rolle spielt, in dem Moment, wo ich beispielsweise eine komplexere Zitationsdatenbank aufstellen will. Ne? Also,
genau, das auch, ja.
Ich muss ja in die Paper gucken, um zu sehen, wer sozusagen da cross-referenziert wird. Und das kann ich nur zu einem Teil, wenn ich von außen drauf gucke, auf Abstracts, oder manchmal sind Zitationen noch aufgelistet außerhalb des Papers, auf der Website, wo sie beispielsweise angeboten werden. Das ist aber in vielen Fällen einfach nicht vollständig. Oder in den wenigsten Fällen vollständig, würde ich sogar sagen.
Ja,
bei vielen Repositories findet man da beispielsweise nur eingehende Links sozusagen auf das Paper, auf die DOI oder ähnliches. Und dann die Zitationen innerhalb des Papers haben natürlich auch eine Aussage. Und in dem Moment, wo ich sowas offen zur Verfügung stelle, kann ich natürlich auf genau das auch wieder zurückgreifen.
Wir hatten das letztes Mal schon angesprochen. Eigentlich möchte man ja ganz gerne sozusagen den Impact Factor mal nachbasteln. Ne? Das kann man nicht. Das ist einfach, diese Daten sind nicht so leicht verfügbar. Und wenn man das an der Hand hätte, könnte man genau das machen. Dann könnte man mal schauen, wie gut der Impact Factor wirklich ist. Also wie genau. Wir hatten ja schon so grob ein bisschen angedeutet, dass wir ein bisschen in die Geschichte gehen werden. Und wer einen wirklich schönen Überblick haben möchte, der kann, wir verlinken das, kann den Überblick vom Peter Suber, das ist eigentlich so der, kann man sagen, Open Access Papst, der kommt aus dem philosophischen Bereich meines Erachtens, aber hat sich da sehr stark eingesetzt für Open Access. Und der hat das, glaube ich, angefangen, und du hattest denn jetzt diese neuere Version rausgesucht, die jetzt woanders gehostet wird, und werden wir verlinken.
Vor vielen Jahren hat der Peter angefangen, ich glaube, der kommt aus Harvard und leitet da momentan irgendwie das Office für Scholarly Communication, wenn ich mich nicht täusche. Der hatte vor vielen Jahren einfach angefangen, ich glaube damals auf einer privaten oder auf der Uni-Webseite, so eine Timeline zu bauen für Open Access und für die Entwicklung drumherum. Und das hat er mittlerweile in das Wiki des Open Access Directory gezogen und hat das echt wirklich ausführlich ausgebaut. Also da findet man nahezu für jedes Jahr ab 2000 die einzelnen Ereignisse. Und selbst vor 2000 findet man eine ganze Liste an Ereignissen, die sozusagen im Dunstkreis der Entwicklung, der sich andeutenden Entwicklung von Open Access stattgefunden haben. Das ist echt, echt schön und sehr umfangreich.
Genau. Wir wollen dennoch jetzt so ein paar Meilensteine mal rausgreifen. Und einer der Meilensteine ist Archive. Das wurde etwa in den 90ern gegründet, und das ist letztendlich ein Preprint-Server. Hast du das genaue Datum parat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das hier gar nicht im Kopf, aber etwa in den 90er, ich glaube 91 war das. Wenn man sich überlegt, das World Wide Web ist 89 gelauncht worden, sieht man, wie visionär und früh dabei die ganzen Leute schon waren. Archive ist ein Preprint-Server, soll heißen, wenn ich ein Paper publizieren möchte, kann dieser Peer-Review-Prozess sehr lange dauern. Und um diesen Timestamp zu bekommen und auch anderen Leuten das möglichst früh zugänglich zu machen, kann ich das auf einen Server ablegen und also ungepeer-reviewed und einfach diese rohe Version ablegen, damit Leute halt entsprechend sich schon mal das anschauen können und damit jeder weiß, oh, der war der Erste. Das hat sich lustigerweise nicht in allen Disziplinen durchgesetzt, aber Mathematik und Physik ist das eigentlich gang und gäbe. Und Archive ist halt wirklich das Urgestein. Ich kann noch aus meiner Welt erzählen, wo das bisher noch keine Rolle spielt. Es gibt bei Archive, gibt es seit jüngerer Geschichte, gibt es eine Kategorie, denn da gibt es allgemein verschiedene Kategorien und eine ist unter anderem Quantitative Biology, also quantitative Biologie, wo ich mal angedacht habe, was reinzutun. Aber jetzt seit kurzem vor kurzem wurde BioArchive gelauncht. Das heißt, hier kommt der Preprint-Server extra für die Biowissenschaften. Da kommen schon so ein paar sehr spannende Sachen rein. Ich habe mir das im RSS-Feed abonniert, zumindest den Bioinformatics-Tag. Und das sieht ganz cool aus eigentlich. Und ich plane auch selber mal was zu submitten. Das sollte man da definitiv auf dem Radar behalten. Ja.
Also das ist ja in der Tat etwas, was wirklich zur Publikation von Papern da ist. Wir hatten hier vor ein paar Folgen, hatte ich mal, und jetzt ringe ich um Worte, recently, genau. Was ja auch in die Richtung Biologie, Medizin besonders geht, was dann aber eher dazu da ist, zu entdecken sozusagen, genau, wo sind auf verschiedenen Quellen Dinge erschienen, die mich interessieren. Also ja, da geht es ja um dieses Voting. Genau. Das Set ist sozusagen die Ebene, die auf sowas wie Archive oder Bioarchive aufsetzt.
Ja, genau. Ja gut, das nutzt, glaube ich, auch PubMed. Also allgemein, du gibst ein paar Paper an, die dich interessiert haben und dann sucht es dir oder sagt es dir, wenn neue interessante Sachen für dich rauskommen.
Genau, genau. Hast du eine Idee, warum Archive besonders für Mathematik und später auch für Physik so eine extreme Rolle spielt?
Nee, und ich glaube, das ist einfach, würde man sagen, eine kulturelle Sache. Da hat sich irgendjemand in der Physik oder Mathematik, hat einfach den stärkeren Durchblick, hat sich in seiner Community etablieren können und dann ist das einfach so losgetreten worden. Und bei uns in Biowissenschaften ist das nicht angekommen. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich denke, es ist eine reine kulturelle Sache. Und man muss sich halt vor Augen halten. In den Biowissenschaften, die Leute, also ich glaube, das wird noch eine schwierige Zeit, das wirklich durchzusetzen. Die Leute denken, oh nee, dann können Leute das ja irgendwie vorher sehen keine Ahnung, dann ist es ja noch keine richtige Publikation. Und bei den Physikern, Mathematikern sagen die, wie, wenn ich das nicht auf Bioarchive, auf Archive geschoben habe, dann weiß doch niemand, dass ich das schon irgendwo submitted habe. Und dann bin ich doch nicht der Erste, wenn mich jemand scoopt, also wenn jemand vor mir publiziert. Das ist wirklich ein Timestamp für die. Und die Biologen haben dann noch sehr viel Angst. Ich kann es nicht erklären.
Okay. Kann das, also mal so ins Blau hineingeraten, kann das was damit zu tun haben, dass du sozusagen auch die Peer-Review-Prozesse bei den Papern, die auf Archive erscheinen, was ja besonders Astronomie, Mathematik, Computer Science, Quantitative Biology, glaube ich auch, und Statistik zum Beispiel auch ist, dass die eher leichter bzw. schneller zu überprüfen sind, als wenn du was Komplexes in der Biologie publizieren würdest? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ich glaube nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in der Review-Prozess auch bei einem physikalischen Fragestellung und auch bei mathematischen sehr, sehr lange dauern kann. Also möchte ich nicht bewerten oder kann ich so nicht bewerten, weil ich da jetzt keine Erfahrung habe. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, es ist eine kulturelle Frage.
Okay. Bioarchive ist dieses Jahr dann gestartet?
Letztes Jahr, 2013. Ah ja.
Ich bin immer noch gedanklich in 2013. irgendwie habe ich mich an das neue Jahr noch nicht gewöhnt. Okay.
Ja, ich glaube, das im November wurde das gelauncht. Man muss natürlich sagen, auch im November wurde der Preprint-Server von PeerJ gelauncht. Wir erinnern uns, PeerJ ist dieses Journal, was ja, sozusagen mit dem Flatrate Open Access Preis kommt. Soll heißen, man zahlt einmal 99 beziehungsweise 199, ich glaube, die Preise haben sich geändert, 99, 190 oder $290 und kann dann entweder einmal pro Jahr oder so viele Paper pro Jahr publizieren, wie man möchte. Es muss allerdings jeder Autor, der mit publiziert, auch dieses Abonnement haben. Die haben auch einen Preprint-Server, der meines Erachtens unabhängig von dieser ganzen Sache ist. Also von, man könnte sozusagen, wenn man bei einem anderen Journal publiziert, kann man das auch bei PeerJ, den Preprint-Server, entsprechend ablegen und dann bei anderen einreichen. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen.
Also was ich ja bemerkenswert finde, ist diese Idee des Preprint-Servers, die ja eigentlich dem Erstveröffentlichungsrecht bei Verlagen total widerspricht.
Ja, und man muss auch sagen, nicht alle Journale sehen das gerne. Also ich habe kürzlich nachgeschaut, es gibt einige, die das explizit zulassen und andere, die das explizit ablehnen. Da muss man, wenn man bei einem Journal publizieren möchte, sollte man sich davor schlau machen. Die schreiben das meistens rein. Und man sollte sich natürlich auch immer noch Plan B warm halten. Also sprich, wenn mein präferiertes Journal das ablehnt, was macht mein zweit ausgewähltes Journal damit? Also ich weiß es halt zum Beispiel, wo ich jetzt demnächst plane zu publizieren, Bioinformatics, die machen das zum Beispiel. Ich glaube auch bei Nature, wenn man das jetzt anstrebt, auch da kann man das machen. Die schreiben sogar, wir stehen dem der Kommunikation der Wissenschaftler mit ihrer Community nicht im Wege, und also da könnte man das auch machen. Es gibt auch eine Übersicht bei, ich glaube sogar in Wikipedia sogar irgendwo, also ist natürlich nicht komplett umfassend, aber für wichtige Journale und Publisher haben die das entsprechend aufgelistet. Aber klar, ja, das ist eigentlich gegenläufig oder ist nicht im Interesse. Man muss sich allerdings vor Augen halten, auf diese Preprint-Server können im Allgemeinen nur die rohen Manuskripte, also nicht das vom Publisher formatierte Endprodukt kommen. Mhm.
Also du kannst es halt selber formatieren, genau. Weil ich glaube, du kannst auch LaTeX hochladen.
Genau, ja.
Aber klar, wenn der Publisher sozusagen das in seine Hände nimmt, dann kommt natürlich von so einem sprachlichen Lektorat danach auf jeden Fall noch eine Überarbeitung des Manuskripts hinsichtlich Layout.
Ja, Layout, genau. Aber nicht sprachlich, eigentlich in den geringsten Fällen, muss ich sagen.
Ah, okay.
Also zumindest in Biowissenschaften ist das kein Service, die sagen, oh, zur Not, ihr Englisch ist zu schlecht, bitte nochmal neu machen. Aber mir wäre nicht bekannt, dass das jemand da nochmal entsprechend fixt. Das ist rein Layout. Da können wir auch später zu kommen, oder wir können es jetzt auch ansprechen.
Das ruhig später dazu kommen, weil wir explizit nochmal sozusagen über Publikationsgebühren sprechen. Mhm. Und das ist ja sozusagen eines der Teile, die in dieser Kette von Verlagen oder in dieser Argumentation von Verlagen immer eine Rolle spielen, dass uns ja in Kosten entstehen. Ne?
Genau, der Mehrwert, der da produziert wird.
Genau. Lass uns noch einen Moment bei den Meilensteinen bleiben.
Genau.
Denn es kommen noch so zwei, drei Dinge, auf die sich vieles was heute so in der Entwicklung im Open Access Bereich stattfindet, einfach stützt. Nämlich sozusagen das öffentliche Bekenntnis und das manifestierte Bekenntnis zu Open Access. Und das hat ja mehr oder weniger sich an drei Orten beziehungsweise zu drei Zeitpunkten ergeben. Ich glaube, das waren alles Konferenzen in drei verschiedenen Städten. Budapest, Berlin und Bethesda, was glaube ich eine Stadt in den USA ist, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und da sind, ich nenne es mal vorsichtig, Absichtserklärungen entstanden. Mhm. Ich glaube, die Budapester Erklärung war die erste. Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich meine auch. Natürlich auch mal die Timeline hier sogar mal anschauen.
Und die Berliner Erklärung sozusagen das, was dem Ganzen dann den heute auch verfestigten offiziellen Deckel aufsetzte.
Genau. Also worauf sich die Leute jetzt auch berufen eigentlich, genau.
Genau. Was da einfach passiert ist, dass auf diesen Konferenzen sich Wissenschaftler mehr oder minder darauf geeinigt haben, dass Open Access mit dem Ziel, Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit mehr oder weniger frei zugänglich zu machen, dass das eine gute Idee ist, und haben sich dazu auch bereit erklärt und das mit einer Unterschrift mehr oder weniger besiegelt. Also es war nicht nur ein Lippenbekenntnis an der Stelle, wobei jetzt die Frage ist, ob eine Unterschrift auf so einer, unter so einer Grundsatzerklärung mehr als ein Lippenbekenntnis ist.
Genau, wie verbindlich das wirklich
genau
ist. Da wird jetzt nicht die NATO einmarschieren, wenn man das nicht macht.
Ja, aber es ist zumindest etwas, was sehr nachhaltig jetzt über die letzten 10 Jahre auch stattgefunden hat. Also die Budapester Open Access Initiative wurde 2003 unterzeichnet, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich dachte, es war die Berliner meines Erachtens, denn letztes Jahr wurde, glaube ich, das 10-jährige der Berliner Declaration, glaube ich, gefeiert.
Ah, stimmt.
Bring ich das durcheinander? Nee, war doch so, ne?
Nee, stimmt. Sind, glaube ich, sogar beide 2000. Mhm. Nee, stimmt. Die Budapester war 2001.
Okay. Ach. Ja, ja, die Zahlen.
Ja, genau. Städte und Jahreszahlen.
Das könnt ihr alle alles nochmal ganz präzise nachlesen. Wir geben euch hier den groben Überblick.
Genau. Die Berliner Erklärung ist sozusagen das, was heutzutage eher das Fundament ist, auf dem viel im Rahmen von Open Access Initiative fußen, besonders auch in Europa, weil eine große Anzahl von Institutionen, die da mittlerweile als Unterzeichner drunter stehen, die europäischen Forschungsorganisationen, sowas wie Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und diverse andere sind, aber auch eine ganze Reihe mehr. Ich habe jetzt erst kürzlich mal nachgeguckt, 435 Institutionen, das ist eine ganze Menge.
Das ist eine wirklich große Menge in der Tat, ja. Ja, man sollte vielleicht noch kurz nochmal diese Zeitschriftenkrise, die das eigentlich mit initiiert hat, eigentlich nochmal kurz nennen. Ne? Mhm. Denn man muss sagen, also die Jahre davor, wie schon kurz erwähnt, haben sich die großen kommerziellen Publisher immer mehr Journale gekrallt, haben die Preise nicht unerheblich angezogen und gleichzeitig wurde das Funding schlechter. Das heißt, da ging die Schere auseinander und die Leute haben gemerkt, ja, ich möchte es mal vielleicht unangenehm sagen, die haben unsere Journale als Geisel und die können jetzt einfach mal auf die Preistube drucken, was sie auch gemacht haben. Und das hat, glaube ich, vielen dann gezeigt, okay, wir müssen in Alternativen denken und daraus ist sozusagen diese Open Access Bewegung entstanden.
Ich habe die ganze Zeit, ich überlege die ganze Zeit, wo sozusagen diese Strudelbewegung innerhalb dieser Zeitschriftenkrise herkam oder die Strudelbewegung, die das ausgelöst hat. Also was sozusagen da der zündende Faktor war.
Guter Punkt, ja.
Ob es wirklich so eine Gemengelage war, die da einfach in diesem Ereignis kulminiert ist. Oder ob es etwas gab, was man im Nachhinein eindeutig als Auslöser feststellen kann. Oder wo man zumindest sagen könnte, dass das mit Sicherheit einer der Faktoren war, ohne die es auf keinen Fall gegangen wäre. Hm. Also ohne die diese Zeitschriftenkrise nicht oder nicht so stark ausgefallen wäre.
Das hätte ich jetzt nicht auf dem Radar, muss ich sagen. Also ich dachte, das sei ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, aber vielleicht gibt es da einen initialen Event, aber wüsste ich jetzt nicht, nein. Mhm.
Wenn das jemand weiß, bitte erhält uns.
Genau, genau. Ja, ja und sagen wir mal so, irgendwann wurden auch diese ganzen Ideen, die innerhalb dieser Erklärung aufkamen, dann auch mal implementiert und ich kann es für die Biowissenschaften sagen, da gibt es zum Beispiel PLOS, also Public Library of Science und BMC, haben sich dann ja als entsprechende Publisher positioniert, die Open Access ihre Journale publizieren wollen und die machen das auch sehr gut, würde ich sagen. Also PLOS ist, denke ich, ein ziemlich starker Hirsch. Man muss sagen, PLOS One ist das größte Journal der Welt. Die hatten, glaube ich, was war das, 13.000 Publikationen pro Jahr in 2012 oder 2013. Das ist ganz enorm. Und letztendlich sind sie auch relativ innovativ, weil bei PLOS kann man einerseits zu verschiedensten Themensachen einreichen. Das heißt, man hat eigentlich so ein Überjournal, was verschiedenste Fachbereiche abdeckt, was ich sehr sinnvoll halte und nicht für jedes kleine, ja, jede kleine Subgruppe ein eigenes Journal. Zum anderen haben die auch gesagt, wir lehnen nicht ab aufgrund von Relevanz. Ja, wenn man zu Nature geht und sagt, hier, ich möchte was über, keine Ahnung, die gemeine Butterblume publizieren, dann hat man ein Problem, weil die gemeine Butterblume gar nicht so viel Impact hat auf die gemeine Gesellschaft. Deshalb wird es nicht akzeptiert werden. Währenddessen bei PLOS sagt man, okay, solange die Untersuchung valide ist, wird es akzeptiert, unabhängig von der Relevanz, denn man kann es nicht abschätzen, wann etwas wie relevant ist. Viele Arbeiten von Einstein wurden meines Erachtens auch abgelehnt, weil man da jetzt nicht so den Sinn drin sah oder die Wichtigkeit. Man muss sich mal zusammen oder man muss sich mal vor Augen halten, viele Sachen werden erst später in anderen Kontext relevant oder nicht relevant werden. Deshalb ist das kein gutes Kriterium. Und PLOS One war da so oder ist immerhin noch so innovativ, das diesen Weg zu gehen. Währenddessen so PLOS Biology, PLOS Genetics, PLOS Pathogens und so, das sind schon größere, die haben größere Hürden, dass es halt auch entsprechend passen muss, thematisch und auch Relevanz mit sich bringen muss.
Das sind ja dann auch die Magazine, die einen sehr respektablen Impact-Faktor mittlerweile auch verzeichnen.
Genau, wenn man dem Impact-Faktor glauben möchte, ne, dann sind das welche mit höheren Impact-Faktoren. Und
Was ich echt spannend finde an dieser PLOS-Geschichte, also diesem Bibliotheksgedanken, Public Library of Science ist ja sozusagen gestartet unter dem Label, dass man eine nicht kommerzielle öffentliche Bibliothek für Wissenschaften erstellt und unter diesem Dach sozusagen mehrere Zeitschriften, die Open Access publizieren, vereint. Und das finde ich einen extrem erstaunlichen Gedanken, dass du sozusagen, also dass der Freiheitsgedanke, den Open Access ja mitbringt, über dieses Dach etabliert wurde und dann runter auf die Säulen transferiert wurde. Und das finde ich ein sehr, sehr charmantes Vorgehen einfach, weil es ganz, ganz wenig Argumentationsraum eröffnet. Das ist halt so gewollt, das ist so gebaut und dann wird es auch gemacht. Und dann kann man, hab ich zumindest das Gefühl, dann kann man in diesen Säulen, die sich das dann aufspaltet, unter anderem PLOS One, beispielsweise auch graduell einfach ein bisschen weitergehen und sagen, ich nehme jetzt einfach noch einen Freiheitsgrad hinzu und verschränke mich nicht gleich vor Themen, die vielleicht in der allgemeinen oder in der weiten wissenschaftlichen Welt da oben weniger Reputationen auslösen würden als andere. Ja. Und das finde ich irgendwie einen sehr, sehr angenehmen Gedanken. Und man sieht ja auch, dass in PLOS ganz, ganz viel herumprobiert wird. Ne? Also die bauen ihre eigenen Zitationsstrukturen auf, die, glaube ich, auch Thomson und sowas mit verzeichnen. Aber sie wollen das sozusagen selber auch innerhalb ihrer Paper mal versuchen, erfassbar zu machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es da auch mal Bemühungen, das Peer Review nochmal anders zu gestalten.
Du kannst kommentieren. Das ist ein
Genau.
Du kannst kommentieren bei PLOS One.
Und das finde ich extrem stark.
Du als, sozusagen als Leser, nicht als Peer Review Mensch, kannst da deinen Kommentar lassen. Sogar relativ genau, an welcher Position so. Das ist eigentlich gut. Es wurde nur nicht so wirklich schön angenommen. Aber das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon geklärt. Das Punkt ist halt der Incentive dabei. Ja, ich als Wissenschaftler werde, wenn ich evaluiert wäre, nicht nach meinen Comments bei PLOS One gefragt. Wenn das der Fall wäre, dann würde das dort auch anders aussehen. Das ist immer nur der Incentive. Ich als Wissenschaftler habe eine begrenzte Anzahl oder eine gewisse Zeit zur Verfügung und irgendwann möchte ich aufsteigen und dann schaut man, welche Paper habe ich publiziert und nicht, was habe ich drumherum gemacht.
Was ich auch super finde, ist, dass PLOS auch sehr, sehr entspannt, aber gleichzeitig fordernd mit ihrer Community umgeht. Also du findest ganz, ganz wenige Journale, die abseits ihrer harten wissenschaftlichen Publikationen sozusagen noch Soft-Skill-Publikationen betreiben, indem sie beispielsweise bloggen oder ähnliches.
Ja, man muss natürlich sagen, die Leute dahinter, also der Michael Eisen und sein Bruder Jonathan Eisen, die das sind selber Wissenschaftler, die das auch mit wirklich Herzblut betreiben. Und da merkt man halt auch, das ist jetzt nicht irgendwie, oh, wir wollen eine Menge Geld machen und deshalb haben wir das gestartet, sondern die wollen wirklich was bewegen. Und das merkt man der Sache an und die kommunizieren das auch. Das ist ganz klar. Und die haben auch diese verschiedensten Serien. Bei PLOS Computation Biology hast du auch diese 10 Rules to do was auch immer, eben diese Soft Skills auszubauen oder solche Sachen. Das ist schon wirklich gut, ja.
Ja. Genau, und dann ist was hinzugekommen, das kannte ich bis heute gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
das ist auch noch nicht so durchgesetzt, würde ich sagen, das ist eLife. Da haben sich der Wellcome Trust UK, das MP, also die Max-Planck-Gesellschaft und wer ist noch im Boot, noch eine dritte Institution auf jeden Fall, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mal Open Access richtig Anschub geben und haben gesagt, okay, wir machen jetzt für die Biowissenschaften die Konkurrenz zu Nature und Science und Cell sozusagen, ein hochkompetitives Open Access Journal, was denen das Wasser reichen kann im Sinne von Reputation. Und das ist jetzt, ich glaube, seit 2012 ist das da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie andere Leute das wahrnehmen. Das Ding ist, es hat, glaube ich, noch keinen Impact Factor bekommen. Und dann zögern Leute immer noch davor. Das ist ein bisschen das Hühner, wie heißt das, Henne-Ei-Problem. Aber das müsste eigentlich bald dann kommen und dann wird man sehen, wie die Leute das angenommen haben und wie auch dann in Zukunft annehmen. Das hängt schon sehr von diesem Impact-Faktor ab, befürchte ich.
Auch da sieht man, dass es sozusagen mehrere, wieder so mehrere Standbeine oder mehrere Säulen beinhaltet. Also nicht nur das Journal zum Publizieren, sondern auch die eLife Labs. Ich denke, da wird so ein kollaborativer Approach dabei sein. Und ich würde fast vermuten, dass sie bestimmt auch die Daten mitgedacht haben.
Ja, die sind auch vom Design her und solchen Sachen. Also die sind einfach mehr auf Web ausgerichtet unter anderem. Also das ist halt auch schon so ein Ding. Man sieht ja, da wird auch noch viel experimentiert. Das ist, denke ich, gut. Das ist gesund.
Einen der Fürsprecher, ich glaube sogar der ein offizielles Organ sozusagen bekleidet, kennt man ja seit kurzem, Randy Shakeman. Hat er einen Nobelpreis bekommen? Oder hat er bloß eine Rede gehalten?
Letztes Jahr, ne? War das?
Genau. Ja. Und hat in seiner Rede sehr eindringlich auch das Thema wissenschaftliche Publikationen und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. Genau. Ging in nahezu allen gängigen Plattformen und Veröffentlichungen rum.
Genau, dass er gesagt hat, er würde nicht mehr in Nature, Science und sowas publizieren, sondern nur noch Open Access. Er hat dafür, muss man sagen, auch viel Gegenwind bekommen, weil er sagt, okay, er kann sich das leisten. Aber klar, dennoch ist es natürlich so ein Zugpferd, sagen wir es mal so, sowas sagt. Das finde ich sehr wichtig, einfach um da die Diskussion aufrechtzuerhalten und eben aus diesen Biowissenschaften Nature, Cell, Science Zyklus auszubrechen.
Ja, also vor allen Dingen an der Stelle. Also das auf dem Nobelpreis zu sagen oder auf der Verleihung vielmehr zu sagen, das hat schon ein ordentliches Statement.
Genau. Ja, ich denke, damit haben wir so grob die Meilensteine, die uns persönlich bewegt haben, denke ich, abgehakt. Und wir können jetzt vielleicht sogar nochmal die verschiedenen Open Access Strategien mal abklappern. Also das ist relativ überschaubar. Letztendlich, was wir bisher erzählt haben, war der goldene Weg. Soll heißen, also diese Farbgebung, ich weiß gar nicht, woher kam die genau. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es halt sozusagen in Farben eingeteilt. Der goldene Weg ist sozusagen, ich gehe zu einem Open Access Publisher. Das heißt, so wie wir es vorher besprochen haben, also eine Institution, die mir nicht dann mein Copyright wegnimmt und die Sachen entsprechend, ich behalte das Copyright und die publizieren das für mich sozusagen als Dienstleistung. Der andere Weg ist der grüne Weg. Der ist die Parallelveröffentlichung. Da gibt es verschiedenste Ansätze, das zu machen. Das eine wäre, du hast einfach das Recht, das auf deine Website zu packen, was ich muss sagen, nicht besonders geschickt ist, weil die Auffindbarkeit dadurch enorm leiden würde. Sondern das sollte man auch über Institutionen machen. Viele Bibliotheken, also Universitätsbibliotheken, bieten das zum Beispiel an, dass man das ablegt. und das auch mit entsprechenden Metadaten versieht. Das ist sehr wichtig, dass die Sachen auch gefunden werden. Ich überlege gerade, wo kann man denn das noch ablegen? Ich weiß nicht, ob man Archive dazu zählen würde.
Ich glaube schon, oder?
Ja, ja.
Also, ja, oder wäre das eher der graue Weg?
Ich muss auch gerade überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das dazu zählen würde.
Ich glaube, das würde ich schon eher unter dem grünen Weg, weil letztendlich geht es ja darum, sozusagen Parallelveröffentlichungen zu ermöglichen. Und ob du das jetzt auf deiner privaten oder auf der Instituts-Homepage oder auf irgendwelchen Dokumentenservern oder sowas veröffentlichst, nichts anderes ist ja Archive letztendlich auch. Und du siehst ja auch, dass bei vielen Wissenschaftsinstitutionen in letzter Zeit das ganze Thema Dokumentenserver, Repository, institutionelle Repository sehr, sehr stark an Fahrt gewonnen haben. Es gibt mittlerweile keins, was kein eigenes Repository mehr anbietet. Ja. Ich glaube, Max Planck war da relativ früh dabei. Die haben schon sehr, sehr früh angefangen, eigenes aufzubauen. Also insofern würde ich schon Archive damit dazu zählen.
Stimmt wohl. In der Biowissenschaft natürlich, PubMed Central ist natürlich auch ein Ort, wo man das ablegen kann. Also das heißt, ich glaube, man kann in verschiedenen Kategorien unterteilen, wenn man natürlich sagt, man hat es in der Uni-Bibliothek, dann ist es sozusagen übergreifend von den Fachrichtungen, aber sozusagen lokal orientiert. Dann gibt es eigentlich sozusagen die thematischen Repositories, wie zum Beispiel PubMed Central, was thematisch festgelegt ist, aber dafür über die verschiedenen Institutionen geht, also über verschiedene Universitäten. Mhm. Das kann man vielleicht da unterscheiden. Ja, und wie du selber sagst, da gibt es natürlich immer mehr Leute, die da dazu drängen, das auch entsprechend wahrzunehmen, wenn man das Funding erhält, dass man entsprechend dann dort die Sachen ablegt.
Mhm. Also ich glaube, bei vielen kam das sicherlich auch aus einer Motivation heraus, die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten oder vielmehr die Arbeiten der eigenen Wissenschaftler für alle anderen in derselben Institution zugänglich zu machen.
Ne? Das ist natürlich auch eine sinnvolle Motivation auf jeden Fall.
Und dann ist der Schritt zur Öffnung dieser ohnehin bestehenden Repositories einer, der recht leicht fällt. Das Einzige, wo du sozusagen dann wahrscheinlich noch Hand anlegen musst, ist, um das Ganze mit sinnvollen Metadaten und nicht nur bibliografischen, sondern wahrscheinlich auch komplexeren Metadaten anzureichern.
Ja, theoretisch könnte man natürlich auch noch die Rohdaten dazu packen. Ich weiß nicht, wie das allgemein gehandhabt wird. Ich kann nur jedem empfehlen, der was publiziert hat, das auch entsprechend seiner Bibliothek zu melden und das dann abzulegen. Mir fällt gerade ein, ich muss das auch für meine letzten Sachen machen. Ich habe das schon für meine früheren Sachen durchgeführt und die waren da auch immer ganz dankbar bei der Bibliothek. Aber das muss man selber sozusagen anstoßen. Zumindest an meiner Universität ist das so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht, ich denke mal schon, denn die haben keine Möglichkeit zu sehen, wer wo was publiziert hat. Also man muss es selber initiieren, im Allgemeinen nehmen die einen da die ganze Arbeit ab.
Hm. Okay, dann gibt es noch diesen, hatte ich gerade schon angesprochen, den grauen Weg, den so richtig eigentlich keiner haben will.
Genau.
Was ich allerdings nicht verstehe. Also was ist sozusagen der Punkt, der dagegen spricht? Also wir können ja mal sagen, was es ist. Das ist das, was man tut, wenn man etwas veröffentlicht, was nicht dafür bestimmt ist, dass es jemand offiziell in den Handel bringt, sag ich mal. Mhm. Ne? Also sowas wie Dissertationen sind in der Regel seltener veröffentlicht. Manche gar nicht, manche, obwohl, da bin ich mir gar nicht sicher.
Das wird auch eigentlich häufig erzwungen. Also je nachdem, wo man ist, wird das auch in diesen Universitätsrepositories abgelegt. Und das ist auch richtig so, dass man da entsprechend rankommt. Das ist mittlerweile, musst du, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Hardcopies abgeben, an gedruckten. Und dann musst du es auch entsprechend als PDF abgeben. Und dann wird das im universitätseigenen Repository abgelegt.
Ja. Und manchmal hast du ja ohnehin im Rahmen deiner Dissertationsvorhabens sozusagen die Pflicht, das auch irgendwo zu publizieren, deine Arbeit. Also dass du einen bestimmten Zeitraum nach Abschluss deiner Dissertation dann Zeit hast, um das Ganze zu publizieren. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gehört.
Okay, bei uns, also gut, ich kann das jetzt nur von, na gut, das ist bei verschiedensten Unis so, die Publikation ist die Abgabe bei der Bibliothek letztendlich, weil die es entsprechend zugänglich machen. Wenn man kumulativ schreiben möchte, dann muss man natürlich die Paper publiziert haben und kann dann drumherum einen kleinen netten Rahmen schreiben und das dann nochmal im Gesamtpaket abgeben.
Verstehe.
Aber das ist immer, nicht jeder schafft es, eine Publikation dieser Art oder ausreichend Publikationen dieser Art in Journalen zu veröffentlichen, um dann kumulativ zu promovieren sozusagen. Ja.
Was dann noch eine Rolle spielen könnte, ist zum Beispiel sowas wie Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Tagungsbände, die auch nicht unbedingt im Handel erhältlich sind.
Stimmt, ja.
Und an der Stelle verstehe ich halt diesen Begriff jetzt nicht so richtig, weil er schon gegenüber all den beiden anderen sowas Negatives hat. Ich verstehe aber gar nicht, warum das so einen, in Anführungsstrichen, negativen Touch hat, weil letztendlich ist mir das genauso recht. Und wenn mir, ich meine, wir hatten es in der letzten Sendung, da hatten wir mal kurz diese Berlin 11 Satellite Conference angesprochen. Die war ja dafür da, sozusagen auch mal den wissenschaftlichen Nachwuchs an das ganze Thema ranzuführen, mal mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, mehr zu publizieren. PeerJ hat ein Programm für Undergraduates. Also es kommen so langsam Entwicklungen, die genau das im Auge haben, dass du sozusagen auch nicht auf dieser hohen wissenschaftlichen Ebene schon anfängst zu publizieren, sondern auch auf den darunter angesiedelten. Sei es jetzt eine Diplomarbeit eines Absolventen oder so ein Tagungsbericht, der vielleicht auch nicht mit dem 100-seitigen wissenschaftlichen Paper konkurrieren kann, weil er einfach zusammengedampft ist und die mehr oder weniger die Essenz transportieren soll, der Themen, die da auf so einer Tagung besprochen wurden. Also vielleicht sehen wir da auch jetzt irgendwie nochmal so einen Wandel.
Wäre schön auf jeden Fall, denn eigentlich alles, was gemacht wurde, muss eigentlich raus. Das ist, ob man es dann nutzt, ist was anderes, aber vielleicht stolpert man ja doch über irgendwelche Sachen, die einem doch irgendwo weiterhelfen. Das ist dieses Standing on Shoulders of Giants, right? Also, dass man sozusagen einfach auf anderen Wissen aufbaut und da kann auch so eine kleine Diplomarbeit oder eine Bachelorarbeit vielleicht auch mal vielleicht den richtigen Anstoß in eine andere Richtung bringen. Also, das ist alles valide oder ist alles definitiv, wichtig.
Genau, und dann gibt es noch so ein paar andere Wege drumherum, so Hybride, aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt noch nicht so wahnsinnig oft untergekommen.
Bei Hybriden, da wäre ein Ding, was ich glaube ich da einordnen würde, es gibt einige Journale, die sind eigentlich fee-based, also subscription-based, aber man kann auch Open Access publizieren und dafür zahlen. Das wäre, glaube ich, ein Hybridsystem. Ich glaube, bei Bioinformatics ist das zum Beispiel auch so. Die sind eigentlich geschlossen, aber du kannst dir sozusagen deinen Artikel freikaufen. Würde ich da einordnen, oder?
Ja, macht Sinn. Oder trifft das vielleicht auch sowas wie wie heißt das, Springer Open? Oder sowas in dem Dreh?
Ja, Springer Open ist doch so Pseudo-Open, oder?
Also wo du zumindest elektronisch die freie Variante oder die Open Access Variante zugänglich hast. Du kannst aber auch kostenpflichtig dir die Druckvariante ins Haus holen.
Ja, okay. Also ich will dann jetzt in dem Fall nichts Falsches unterstellen, aber es gibt diese Sachen, die nennen sich irgendwie Open sonst noch was, aber explizit nicht Open Access. Die nutzen das Wort Open, um irgendwas zu implizieren, aber sind nicht Open Access. Das heißt, um es in der Softwaresprache zu nutzen, ist es frei wie Bier, aber nicht frei wie Freiheit oder freie Rede. Soll heißen, man kommt kostenlos dran, also aber es ist nicht Libre, es ist nicht, es hat nicht die Freiheit im Sinne von, ich kann es wiederverwerten, alle solche Sachen.
Ja. Kommt wahrscheinlich dann nochmal sehr, sehr stark auf die auf die Lizenzen an, mit der das Ganze bereitgestellt wurde. Was uns so ein bisschen zum nächsten Thema bringt, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob es an der Stelle sinnvoll wäre, über Lizenzen zu reden oder ob es an der Stelle sinnvoll wäre, mal zu gucken, wie sich solche Open Access Publikationen einfach eigentlich finanzieren und tragen.
Oder macht man bei den Finanzen weiter, würde ich sagen, weil wir schon gerade dabei waren. Mhm. Klar, also das Klassische ist natürlich einfach, ich zahle dem Publisher Geld dafür, dass er das Ding publiziert. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, Plus One sind das $1,500. Ich lege jetzt meine Hand nicht ins Feuer dafür, aber so grob. Und währenddessen bei den anderen Plus-Zeitschriften sind das, glaube ich, 3.500 oder so. Also man muss da schon tief in die Tasche greifen. Aber da muss man nicht gleich verzagen. Also ich weiß es zum Beispiel von der Uni Würzburg. Da gibt es pro Jahr ein Budget von der Universität, solche Sachen unterstützt. Das heißt, das muss man nicht unbedingt immer aus der eigenen Portokasse zahlen, sondern kann sich da auch auf solche Sachen zurückberufen. Außerdem haben die auch für Leute aus, also man kann auch sagen, oh, ich bin ein armer Wissenschaftler in dem und dem Drittweltstaat oder was auch immer und kann mir das nicht leisten, gibt es dafür einen Waiver sozusagen, dass ich das nicht zahlen muss. Aber das ist letztendlich das Ding. Ich gehe zu dem Publisher als Service-Dienstleister und er publiziert das für mich als Dienstleistung. Dafür bezahle ich ihn. Ich behalte dafür meine Rechte. Das steht auch immer unten. Dann, wir kommen später zu den Lizenzen, dann mein Name oder das Copyright liegt bei den Autoren und das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit. Mhm. Das Ganze gibt es dann auch noch, dass ganze Organisationen da sozusagen Mitgliedschaften bei bestimmten Journalen sich erworben haben und dass daher dann keine Einzelgebühr mehr nicht mehr nötig ist für eine Publikation. Ja, dann haben wir noch Hybride. Vielleicht willst du das erklären, dass da eine Hybridlösung auftreten könnte.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man Springer wieder ins Feld führt.
Ja, das wie vorher, ne? Ja.
Wo du sozusagen, eigentlich ist das genau das Modell, wo du sozusagen selber etwas, funktioniert das nicht auch nach Einkauf? Also, dass du das selber finanzierst?
Na gut, gut, vielleicht ist es das Hybrid, was wir auch oben als Hybrid benannt hatten. Das ist, dass man theoretisch, wie man sagen, dass es eigentlich ein Subscription-Based Journal ist, man sich allerdings für einzelne Artikel den freikaufen kann, sozusagen wie beim,
genau.
Wie vor beim ganz klassischen strikten Open Access, dass man einfach sagt, okay, ja, ich möchte, dass mehr Leute drankommen, deshalb gebe ich mir die Freiheit und zahle dafür und dann hat das auch entsprechend, entsprechende Lizenz.
Also ich glaube, das ist sozusagen das, was Springer macht, dass Springer dir anheimstellt zu sagen, ich möchte das Ganze jetzt auch offen publizieren, frei zugänglich publizieren, dafür dann allerdings nochmal einen Obolus nimmt.
Ja. Oh, nochmal, wo wir dabei sind. Wir haben es auch schon im letzten Mal genannt. Man muss sagen, auch die Subscription-Based Journals nehmen manchmal Geld. Und zwar, wenn man zum Beispiel farbliche Seiten, also Grafiken einfügen möchte. Und das ist nicht wenig. Das ist, das lässt man immer so unter den Tisch fallen. Aber wenn man ein schönes, wirklich gut visualisiertes Paper hat, das ist auch nicht billig. Nur so als kleiner Einwurf.
Ich überlege die ganze Zeit, weil das hatte ich hier auch schon mal. Und zwar gibt es, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Open Access Journal Directory war. Auf jeden Fall gab es mal so ein kleines Tool, wo du über so eine Suchfunktion versuchen konntest zu identifizieren, wo du jetzt am besten publizierst. Und zwar, indem du das eingrenzt nach Fachgebiet, dann vielleicht nochmal nach einer Richtung innerhalb des Fachgebiets und dann sortieren kannst nach, es gibt Subscription-Fees, ja, es gibt irgendwie Einreichungskosten. Und dann gab dir dieses Tool das ganz sinnvoll in so einer Liste aus, sozusagen die Journals, die deinen eingegebenen Kriterien entsprechen.
Okay, nee, das kann ich nicht.
Und ich komme einfach nicht mehr drauf. Es muss irgendwo in den Shownotes von einer der zurückliegenden Folgen sein. Also ich trage das gerne nach.
Okay. Das kann ich nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Sache. Das ist sicher ganz praktisch. Ja. Gut, wir haben noch ein Modell, was wir jetzt schon genannt haben oder letztes Mal auch angesprochen haben, ist PeerJay. wo man letztendlich ein Abo hat, aber diesmal in einer anderen Art. Man könnte auch einfach von einer Flatrate sprechen, dass man eben 99, 190 oder 290 Dollar zahlt und dann einmal, also entweder Student ist, glaube ich, dieses 99 Dollar, wie auch immer, dass ich einmal pro Jahr ein Paper publizieren kann, beziehungsweise mit dem 299 so viele Paper, wie ich möchte, pro Jahr dort unterbringen kann. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Autoren dieses Abonnement haben und natürlich, dass das, dass die Qualitätskriterien, also sprich, dass der Peer Review positiv ist. Also man kann sich da jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Schrott reinkaufen, um den loszuwerden. Ja, das ist natürlich ein neueres Modell und das ist sehr attraktiv, weil es natürlich relativ günstig ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie 20 Autoren auf dem Paper ist, dann wird es sehr viel teurer als andere Sachen. Aber das wird auch, glaube ich, momentan ein bisschen Plus vorgehalten, dass die zwar sehr innovativ sind, aber dass die Preise noch sehr hoch sind. Und das, was wir in der letzten Folge diskutiert hatten, diese Unterstellung, dass Open Access einfach jeden Schrott annimmt, weil es einfach ein Businessmodell ist, was Geld einfährt, ja, das könnte durch eine Senkung der Preise natürlich entkräftet werden. Also das und es kann auch günstiger werden.
Das ist ja, ich glaube, PJ hatte auch vor kurzem ihre erste Author Study veröffentlicht, also wo sie sozusagen mal über geguckt haben, was ist eigentlich veröffentlicht worden, wer hat veröffentlicht. Ich habe jetzt noch nicht so richtig reingeguckt, ich bin bloß mal ganz kurz drüber geflogen. Da könnte man ja mal reingucken, um zumindest mal zu schauen, wie trägt sich das Ganze eigentlich, wie wird das Ganze angenommen. Und ich meine, genau das ist der Punkt, an dem sicherlich auch PLOS ein bisschen aufhören wird und sich sowas sehr genau angucken wird, nämlich unter dem Aspekt, ist das eine Art und Weise einer Finanzierung, die wir uns vorstellen könnten, vielleicht nicht eins zu eins umzusetzen, sondern zu adaptieren und für uns mal versuchen herauszufinden, ob wir auf so einem Modell oder in so eine Richtung eines solchen Modells auch gehen können.
Das schreiben wir uns einfach mal auf und können ja vielleicht mal nächstes Mal da ein bisschen ins Detail gehen und mal angucken. Also ich habe das jetzt doch gar nicht auf dem Radar gehabt, das klingt sehr spannend, ja.
Genau.
Ja, du hast das jetzt schon mit deiner Suchmaschine, welchen Publisher soll ich nehmen jetzt gerade sozusagen an, oder welches Journal soll ich nehmen, angesprochen. Es gibt auch das große Open Access Journal Directory, was so ziemlich alles oder ja, also hoffentlich so ziemlich alles listet oder alle Journale listet, die entsprechend Open Access anbieten. Das ist, denke ich, eine große Fundgrube für solche Sachen. Auch wenn man natürlich, wenn man in der eigenen Community tätig ist und da Sachen liest oder ja, sich mit unterhält, dann kommt man schon wahrscheinlich auf eine Handvoll Journale, die für einen selber relevant sind, würde ich mal sagen. Aber es ist, denke ich, ganz nett, um das mal zu explorieren.
Was mich so ein bisschen wundert, ich bin hier gerade auf dem Open Access Journals Directory. Ich hatte das irgendwie weiß und orange in Erinnerung. Jetzt stehe ich auf einmal vor so einer grauen Seite.
Stimmt, das sieht echt anders aus.
Täusche ich mich da? Das sieht aus wie eine, ja, das sieht aus wie eine Website aus den 90ern.
Ja, vor allem mit dem Counter da unten.
Ja, also, aber das war doch mal so eine schicke weiß-orange.
Ja,
absolut. Also.
Das kann ja nicht sein hier, das ist ja...
Oder bin ich auf der falschen Domain?
Irgendwie wurde es gehijackt oder so, keine Ahnung. Wenn du jetzt gerade Schadcode auf dem Rechner hast, dann hast du ein Problem.
Ja, glaube ich auch. Ach, verdammt. Naja.
Wir überprüfen das nochmal.
Also, genau.
Unabhängig dessen, es gibt dieses schöne Directory und das... Ich schaue auch gerade noch mal, ob ich hier noch Alternative finde. Wie auch immer, wir werden das nachreichen. Also es ist hübsch, man findet viele Sachen drin und es ist empfehlenswert.
Ich weiß, wo der Fehler ist. Ja? Das Ganze nennt sich nämlich nicht Open Access Journals Directory, sondern Directory of Open Access Journals.
Das ist die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront sozusagen.
Ganz genau, aber das ist mir zum allerersten Mal passiert, dass ich auf dieser anderen Seite gelandet bin und das ist ja echt gruselig.
Naja, ich meine, 1300 Leute waren auch schon da.
Oh Mann. Naja, gut. Und in der Tat, wenn du, wenn man auf diesem, auf diesem Directory of Open Access Journals, also unter doaj.org und nicht unter oadj.org, meine Güte, geht, dann hat man auch unter dem Search-Button nämlich genau diese Suche und kann links sehr, sehr genau eingrenzen, was man eigentlich machen möchte. Also man hat da die Möglichkeit, auch Filter bei Journal License, Filter bei Publication Charge, diverse Sachen einzustellen. Und das finde ich eine echt sinnvolle Art und Weise der Eingrenzung zumindest.
Ja, verstehe. Okay, gut, nachdem wir hier jetzt gewissen Leuten auf den Leim gegangen sind, das hätte der John Bohannon in seinem Sting Operation Paper nochmal mit einfließen sollen.
Ne? Ja. Und ich wette, irgendwo in der Open Knowledge Foundation sitzt jetzt jemand, wenn der das hört und lacht sich scheckig. Das ist bestimmt ein ganz alter, den 1000 Leute schon gemerkt haben. Ich bin jetzt drauf reingefallen. Mist.
Wie schon gesagt, ich konnte es jetzt auch nicht auflösen. Das ist, naja, wie auch immer. Gut, machen wir weiter. Wir haben natürlich noch die Lizenzen, die wir zu häufig angesprochen haben, auf dem Radar. Soll heißen, sagen wir so, per Default, wenn ich nichts ändere und irgendetwas ins Netz stelle oder irgendwann gebe, habe ich ein Copyright an etwas. Das ist einfach, man muss natürlich sagen, wo man sich befindet. Also in Deutschland ist es so und auch in anderen Ländern ist es so, wenn ich etwas mache, habe ich ein Urheberrecht drauf, habe ich ein Copyright drauf. Und irgendwann gab es in der Open Source Szene Dokumentationen, die dann auch unter teilweise Lizenzen veröffentlicht wurde, die eigentlich für Source Code ausgelegt waren, also sei es die GPL oder so. Und irgendwann hat sich dann der Lawrence Lessig hingesetzt, ne, der hat das initiiert und hat die Creative Commons Lizenzen aus dem Boden gestampft. Und das, die Idee dahinter ist eigentlich, anderen Leuten die Nutzung von solchen Sachen zu vereinfachen. Wie schon gesagt, wenn ich irgendwas ins Netz stelle, habe ich Copyright drauf und ich müsste dann irgendwie unten hinschreiben, ich finde es auch okay, wenn ihr diesen Text teilt oder wenn ihr ihn anders nutzt oder wenn ihr ihn euch ausdruckt und dann als Poster an die Wand hängt oder sowas. Oder wenn ihr es verkauft. Das müsste ich dann immer manuell dazu schreiben. Und diese Creative Commons Lizenzen sind ein Set an verschiedenen Freiheiten, die ich als Autor den anderen Leuten einräume. Unter bestimmten Konditionen. Das heißt, ich gebe einen Teil meiner Rechte, gebe ich sozusagen der Öffentlichkeit, könnte man sagen. Und das ist verschieden restriktiv. Das ist jetzt, es gibt verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Und vielleicht konzentrieren wir uns auf ein paar wenige, dass die in der Wissenschaft, vielleicht sollte ich das nicht so sagen, aber die Lizenz, die da am sinnvollsten erscheint für mich persönlich, ist die Creative Commons BY. Soll heißen, du kannst diesen Text nehmen, du kannst ihn verteilen, du kannst ihn sogar verkaufen, wenn du möchtest, aber wenn du irgendwas damit machst, solltest du zitieren, dass es von mir kommt. Ja, auch kennt ihr vielleicht von Flickr, ihr habt ein Bild genutzt, was auch dort unter Creative Commons BY publiziert wurde. Also es heißt Attribution, heißt das bei, also Attribution im Sinne von, ich muss nennen, wer das gesagt hat, dann stellt ihr dieses Bild bei euch ins Blog und sagt, dieses Bild Creative Commons bei dem Fotografen entsprechen. Und dann ist der Mensch damit zufrieden. Also in der Wissenschaft, wo diese Reputation eigentlich die Währung ist, ist das natürlich essentiell und aber auch gleichzeitig ausreichend. Ich brauche nicht noch Einschränkungen, die es bei Creative Commons gibt, zum Beispiel Non-Commercial. Mir ist es egal, ob dann jemand diesen Artikel druckt und irgendwie sonst an jemanden verkauft. Wenn er das möchte, dann soll er das machen. Es gibt dann noch so aus der Copyleft-Bewegung, also GPL, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu technisch, aber die Share-Alike soll heißen, wenn ich dieses Werk nehme und verändere und nutze, dann muss es unter der gleichen oder ähnlichen Lizenz weiterverbreitet werden. Also dieses Virale, wie man sagt. Diese viralen Lizenzen sind das. Ich denke, damit können wir es erstmal grob belassen. Es gibt auch noch Non-Commercial und so, aber letztendlich für die Wissenschaft sehe ich persönlich die Creative Commons Attribution die wichtigste und die wird auch von vielen Journalen dann entsprechend genutzt.
Genau. Es gibt dann, an der Stelle gibt es vielleicht nur als kurzen Ausblick, gerade wenn es um das Thema der Veröffentlichung und zur Verfügungstellung von Forschungsdatensätzen, also von Rohdaten, gibt es ja dann auch wiederum die Diskussion, nimmt man da solche Lizenzen oder geht man da eher in den Bereich Open Data und schafft eigene Lizenzen? Hat man ja letztes Jahr auch ein sehr, eine sehr heftige, längliche Diskussion über die, was war's, deutsche Datenlizenz oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also da muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, was man sich selber wünschen würde, wie man mit Daten umgehen wollen würde, die man selber nicht geschaffen hat, sondern auf die man zurückgreifen kann, wenn sie jemand anders erhoben hat. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um vielleicht herauszufinden, unter welcher Lizenz ich meine Daten, meine Publikationen denn veröffentlichen möchte. Genau. Und dann einfach Abstand zu nehmen von diesen Einschränkungen, die im Zweifel genau das Gegenteil bewirken, nämlich jemand findet meine Daten, jemand findet meine Publikation, darf sie aber nicht weiterverwenden, weil er würde sie ja weiterverwenden, um sie zu verarbeiten, um sie abzuleiten. Das ist dann einfach echt schade, wenn man diese Punkte mit dazu nimmt und dadurch bei vielen möglichen oder dieser Wiederverwertbarkeit an vielen möglichen Stellen einfach den Riegel vorschiebt.
Genau, da fällt das Stichwort Patent Principles. Das ist letztendlich, also wie schon gesagt, für Publikationen ist die Creative Commons BY absolut valide, aber gerade für Datensets hat das eben Einschränkungen. Und da wird eigentlich empfohlen, das läuft unter diesem Schlagwort Patent Principles, sollte man weniger restriktive Lizenzen nehmen, und da hat sich dann die Creative Commons Zero herauskristallisiert. Ja. Das ist eine, die heißt so viel, mach was du willst damit. Das ist eigentlich Public Domain, aber der Public Domain, in Deutschland gibt es das gar nicht eigentlich, und diese Creative Commons Zero ist sozusagen das Äquivalent dazu.
Ja, ist vor allen Dingen das rechtssichere Äquivalente sozusagen, weil sie sehr, sehr genau oder weil sie die Freiheit so wirklich in alle Bereiche trägt, während Public Domain ja eben nicht genau in allen öffentlichen Domänen oder auch nicht öffentlichen Domänen verwendbar ist. Genau. Ich glaube, da gibt es auch Einschränkungen.
Mhm, ja. Gut. Genau. Dann haben wir noch eine andere Lizenz, die, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so noch nicht auf dem Radar. Vielleicht kannst du die übernehmen.
Kannte ich nämlich auch noch nicht. Es gab zwei Lizenzen, die mir über den Weg gelaufen sind, die ich in freier Wildbahn, um es mal so zu formulieren, noch nirgendwo gesehen habe. Mhm. Das mag aber nicht viel heißen. Mhm. Eine Lizenz nennt sich Digital Peer Publishing Lizenz. Ist eine Erfindung aus Nordrhein-Westfalen. Ich weiß also nicht genau, wie valide das Ganze ist. Nein, Entschuldigung an alle Leute aus Nordrhein-Westfalen. Kleiner Scherz. Die bezieht sich wohl nur auf die Publikationen in E-Journals. Was auch immer das heißen mag. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ob das überhaupt noch was ist, was heutzutage betrachtet wird, weil wenn ich das richtig sehe, ist das auch schon eine ganze Weile alt. 2009 ist hier der letzte Aktualisationsstand. Weiß nicht, ob man da noch wahnsinnig viel sagen zu muss. Ich glaube eher nicht. Und das Zweite, was mir noch weniger was gesagt hat, sind Deposit-Lizenzen. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Das ist meines Erachtens sowas wie eine Archivierungslizenz. Der Autor entscheidet sozusagen, oder der Urheber vielmehr, entscheidet sozusagen, dass das Dokument gar nicht weiter verbreitet werden kann durch Dritte, sondern ausschließlich durch ihn archiviert oder irgendwo abgelegt werden kann. Da gibt es zwei verschiedene Ausprägungen, die mir aber beide noch weniger was gesagt haben. Also den es interessiert, für den packe ich einfach zwei Links in die Shownotes. Ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht über den Weg gelaufen.
Kenne ich auch nicht bisher.
Vielleicht gibt es da aber genau einen Anwendungsfall, in der nichts anderes benutzt wird. Also wer da irgendwie von den aus der Zuhörerschaft mehr Ahnung hat, kann uns gerne mal einen Hinweis geben, wo diese beiden Lizenzen, also diese Digital Peer Publishing Lizenz, noch Anwendung findet oder Anwendung gefunden hat. Wo diese Deposit-Lizenzen noch zur Anwendung kommen. Ich glaube, mittlerweile hat sich aber wirklich auch Creative Commons sehr, sehr weit durchgesetzt.
So wie ich das sehe auch. Ja.
Ist ja auch letztes Jahr die neue Version, die Lizenzversion 4.0 erschienen, 4.0, genau. Ja. Die jetzt gerade übersetzt wird. Habe ich vor kurzem gesehen, der Aufruf ging öffentlich herum. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, gerade weil es so ein schönes Baukastenprinzip auch ist und relativ leicht verständlich ist wahrscheinlich das, die Lizenz, das Lizenzmodell, was sich durchsetzen wird, denke ich.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich für, also nicht nur für die wissenschaftlichen Publikationen, eben auch für Bilder und für alle solche Sachen. Das ist eigentlich sehr gut und klar verständlich. Also klar, man kann da auch in die juristischen Details gehen, wenn man das möchte, aber ansonsten kann man auch auf der Oberfläche bleiben und diese Lizenzen gibt es jetzt ja auch schon seit vielen Jahren und die haben sich durchgesetzt. Ich meine, die Wikipedia nutzt die ja auch, nachdem sie ursprünglich diese GPL Documentation License hatte. Ja, das ist schon ziemlich gut abgehangen und wird dennoch weiterhin verbessert. Also das ist wirklich die Methode der Wahl.
Was ich an der Sache immer noch schade finde, und ich bin mir nicht sicher, da fehlt mir gerade so ein bisschen der Überblick, vielleicht weißt du da mehr, oder einer der Hörer. Was ich immer wahnsinnig ärgerlich fand, ist, dass es bei CC keinen Tracking-Mechanismus gibt. Also du kannst nicht mehr wahnsinnig gut oder transparent nachverfolgen, wo überall deine Werke Wiederverwendung gefunden haben.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch nicht, ich meine, ich habe auch keinen Mechanismus, der mir sagt, wenn mein Copyright sozusagen gebrochen wird. Also das würde ich von so einer Lizenz auch nicht fordern. Natürlich wäre das nett zu wissen, genau. Aber das ist nicht Ziel einer Lizenz. Das ist ja juristischer Rahmen und das dann technisch zu tracken ist eine ganz andere Sache.
Genau. Das wäre halt echt schön, sowas wie so ein
ein Tag, der dann eigentlich gepasst wird, dass du eigentlich sozusagen, genau, keine Ahnung, so ein Hash-Sum oder was auch immer irgendwo einfügst und dann kommt ein Crawler, sammelt das ein und baut eine Datenbank draus.
Ja. Genau, wie so ein Backlink sozusagen im Blogging-Bereich. Ja. Also was ich halt wahnsinnig spannend fände, wäre, dass du als Autor von Publikationen viel, viel mehr aber noch, finde ich das im Datenbereich spannend, dass du als Urheber von Daten, von Forschungsdaten, von Rohdaten siehst, wo diese überall noch Verwendung finden, weil das ja durchaus sehr, sehr spannend auch für dich sein kann. Und dass wir irgendwie so auf der Informationsebene mal weg von der rechtlichen Ebene der Lizenzen, fände ich das ein extrem spannendes Feature und wahrscheinlich auch eine, also was da dann an Datenbasis entsteht, ist ja wiederum selber echt interessant für irgendwelche Untersuchungen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Teil des Gedanken, den Wikidata auch verfolgt. Also nicht nur.
Eigentlich nicht, denn wird denn. Ich meine, ich kann die Sachen von Wikidata kann ich nutzen, aber ich gebe denen jetzt keinen Pingback, dass ich das gemacht habe.
Nee, aber es greifen sozusagen alle auf denselben, also auf einen Datensatz zurück. Ja. Also du. Ne, also das, ich glaube, das geht ja zum Teil auch darum, Datensätze nicht redundant mehr zu erzeugen und abzulegen, sondern an einer Stelle und sozusagen an allen Stellen, wo diese referenziert sind, ihnen denselben Stand zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn das du an dem Originaldatensatz was ändert, ändert sich das halt wirklich an allen Stellen auch gleichzeitig mit, plus es besteht in zig Sprachen und ähnliches. Und einer dieser Effekte wäre ja, dass du dieses Netz aus, wo diese Orte sind, an denen dieser Datensatz verwendet wirst, vielleicht auch erfahrbar machen kannst oder erleuchtbar.
Ja, in dem Fall ist es allerdings wirklich ein Spezialfall. Wenn ich jetzt ein Bild bei Flickr hochlade, wenn es jetzt nicht irgendwie wirklich eingebunden wird, das heißt, das Bild liegt bei Flickr noch rum und es wird sozusagen ja nur verlinkt und Flickr kann das so mit tracken. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eigentlich keine Kontrolle drüber. Ne? Wenn das jetzt irgendjemand runterlädt und dann in seinem WordPress hochlädt und einbindet, dann ist das erstmal weg. Es sei denn, ich habe eine entsprechende Bilderkennungssoftware, die das so im Crawler eingebaut ist und das alles miterkennt.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, ich finde es auch ein spannendes Thema. Aber ich sehe da noch keine Lösung dafür. Mhm. Das müsste man erst bauen.
Ja.
Kann man den Speck.
Naja, wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung. Ich bin noch über so ein kleines, nettes Tool gestolpert, was sich nennt How Open Is It? ist auch genau die Domain, howopenisit.org, was dir eigentlich bloß zwei kleine Boxen darstellt. Und in die eine Box kannst du DOIs eintragen oder anderweitige IDs, beispielsweise PubMed-IDs, also Artikel, die auf PubMed erscheinen, haben dann so eine ID, eine eindeutige. Diese Website sagt dir dann, unter welcher Lizenz dieser Artikel, der unter dieser ID zu erreichen ist, veröffentlicht wurde. Und das finde ich irgendwie einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil das kann man natürlich jetzt auch sehr viel ausführlicher weiterdenken. Und ich glaube, dass das Ziel des Projektes ist auch, da noch sehr, sehr viel mehr mit anzustellen. Ist, glaube ich, auch so ein Projekt, was im Dunstkreis von PLOS entstanden ist.
Ich schaue gerade, was hier bei About steht. Ja, stimmt, ja. PLOS, Spark, OASPA. Ja, das sind alles Usual Suspects. Die üblichen Verdächtigen hier, ja.
Spark müsste man sich eigentlich auch nochmal angucken. Die machen, glaube ich, auch extrem viel. Da habe ich auch nicht so richtig viel Überblick.
Die sind historisch ziemlich gut dabei und haben viel gepusht in der Richtung. Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt, ja.
Na gut, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, das mal zu machen.
Wir wollen heute nicht hier alles erschlagen.
Genau.
Gut, was haben wir sonst noch? Nach den Lizenzen kann man natürlich schauen, wie ist denn der Impact von Open Access? Ich muss sagen, ich habe da gar keine Zahlen für die biologischen Wissenschaften parat. Hast du irgendwas in der Art an der Hand?
Also mit Zahlen ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Ich finde die Aussagefähigkeit von Zahlen extrem schwer zu bemessen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf dieses Directory of Open Access Journals guckst, siehst du ja, wie viele Open Access Journals es mittlerweile gibt, wie viele Artikel es mittlerweile gibt, die erschienen sind. Ich glaube, PubMed Central ist da das größte Repository mit was war's, über 2 Millionen mittlerweile oder ähnliches. Die sind aber allesamt schwer einzuordnen. Und das, was du ja üblicherweise findest, sind so Meta-Erhebungen, also die sich dann bestimmte Aspekte einfach mal genauer anschauen. Üblicherweise ist das im Open Access Bereich, hast du immer viele Publikationen, die sich anschauen, wie so Zitationsraten und Impact Factor Wachstum und sowas mit Open Access zusammenspielt, ob es da Korrelationen gibt, wenn jemand mehr Open Access publiziert oder weniger. Und da gibt es auch eine ganze Menge zu. Da hatte ich auch vor ein paar Folgen schon mal hier zwei relativ aktuelle Publikationen aus 2013 angesprochen, die sich beide mehr oder weniger um diese, eher um das Zitierwesen kümmern als um alles andere. Marktzahlen finde ich noch mal extrem schwieriger. Und da kenne ich auch keine Studie, die so richtig dicht mal versucht, einen Blick auf den Open Access Markt, der ja doch auch einer ist, zu werfen. Das finde ich echt schwierig. Ich habe gerade vor kurzem was gelesen und finde es jetzt nicht mehr, wo ich eigentlich gedacht habe, das könnte irgendwie was sein.
Ich finde es halt auch ganz interessant, was die, wie viel Geld sie damit nun einfahren. Also klar, es wäre interessant zu wissen, wie groß ist der Anteil an Publikationen, die Open Access sind im Vergleich zu denen, die halt nicht Open Access sind. Wie sind die Gewinnmargen? Vielleicht kann man hier sogar mal den kleinen Seitenhieb im Sinne in Richtung der Subscription-based Journale machen, denn die haben teilweise immense Gewinnmargen. Da gab es auch diese Studie, was war das von der Deutschen Bank, glaube ich, die auch gesagt haben, eigentlich können die bei diesen Gewinnmargen wirklich keinen großen Mehrwert zu dieser Publikation bringen, weil die mit 40% oder was auch immer die da fahren, eigentlich keinen großen Aufwand haben. Muss man sich auch vorstellen, was machen die denn? Der Wissenschaftler schreibt das Paper, es gibt einen Wissenschaftler, der ist sozusagen Editor, gut, es gibt auch Editoren, die bezahlt werden, aber das ist häufig auch jemand aus der Community, die Leute, die das Peer-Review machen, werden nicht bezahlt. Das ist eigentlich alles von den Wissenschaftlern gemacht und die Publisher drucken das und schicken es raus, beziehungsweise haben eine Webseite, wo das gehostet wird. Das kann nicht so teuer sein und die haben enorme Gewinne da. Ja. Und das würde man halt ganz gerne mal sehen, wie sieht es beim Open Access aus, was wird da eingefahren. Ich glaube, bei PLOS war das sogar so, dass eigentlich nur PLOS One wirklich rentabel ist und die anderen querfinanziert, wenn ich mich da recht entsinne. Und deshalb haben auch mittlerweile andere Publisher dieses Konzept von PLOS angenommen und auch versucht, damit entsprechend Gewinn zu fahren.
Mhm. Also man kann es ja so ein bisschen, also wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, es gibt ja so, ich nenne sie mal schwarze Schafe, die sich jetzt so versuchen, das was Ölkonzerne, ich glaube, das ist ein schlimmer Vergleich, aber ich bringe ihn trotzdem, das was Ölkonzerne immer versucht haben mit Greenwashing, ist jetzt sozusagen das, was Verlagskonzerne versuchen mit Openwashing zu machen. Ja. Oh Gott.
Else wir mal wieder.
Genau. Und bei denen kriegst du ja in der Regel raus, was sie zumindest in den Sparten verdienen. Und kannst vielleicht da so eine Ahnung davon kriegen, wie hoch auch die Margen da sind. Wobei ich mir auch da nicht sicher bin, wie aussagefähig das Ganze ist.
Ja, schwierig. Also ich wage da kein Abstimmung. Ich hab keine Leitzahlen dafür parat, muss ich sagen.
Ich kann ja mal schauen, ob ich diesen Link, der mir kürzlich über den Weg gelaufen ist, nochmal irgendwo finde, dann vertwitter ich ihn nochmal und paste ihn in die Shownotes. Ansonsten sind wir da natürlich auch mal dankbar für Hinweise. Also genau. Wenn jemand da eine aussagefähige Studie kennt, dann immer gerne her damit.
Genau, immer her damit. Ja, man muss natürlich auch sagen, auch Open Access ist jetzt nicht oder hat jetzt nicht nur Unterstützer, sondern es gibt Leute, die etwas dagegen haben. Und mir ist jetzt gerade ganz aktuell ein Artikel in die Hand gedrückt worden. Da gibt es neue Gesetze zum oder neue Hochschulgesetze in Baden-Württemberg und da wollen die Open Access entsprechend einbinden. Das heißt, man muss in Open Access Journalen publizieren, wenn man entsprechend das Funding erhält, und da gibt es dann wieder gleich Leute, die dagegen Sturm laufen und sagen, ja, aber dann können wir nicht in unseren Lieblingsjournalen publizieren und das ist ja voll die Einschränkung. Und da sieht man mal, dass diese Publisher Geiseln haben. Soll heißen, wenn man nicht mehr frei entscheiden kann, ein anderes Journal zu nehmen, weil es nicht Open Access ist, dann hat man doch ein Problem. Dann heißt das, man eine dermaßen starke Abhängigkeit von so einem zu einem Publisher entwickelt, das nicht mehr gesund ist. Und dann können sie auch die preisliche Daumenschraube ansetzen, und das haben sie auch gemacht. Und das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass man da möglichst schnell wegkommen sollte. Natürlich ist diese Transitionsphase jetzt nicht ganz einfach, weil die Leute innerhalb ihrer Community auf solche Journale angewiesen sind, aber da muss man einfach gegen arbeiten, man muss sich darüber hinwegsetzen, langfristig.
Hm. Das ist ja was man jetzt auch mehr und mehr merkt, dass, du hast es ganz am Anfang gesagt, es wird zunehmend ein politisches Thema.
Genau.
Und zunehmend also ein Thema, was in vielen Ebenen der Politik diskutiert wird. Also gerade so im Bereich Hochschulen sind wir da auf der Länderebene, wo das eine Rolle spielt. Im Bereich Forschung sind wir da sehr, sehr oft auf der Bundesebene. Mhm. Und man merkt halt, dass dass es so viele kleine Fäden gibt, wo die Leute versuchen zu ziehen und zu zerren, aber es gibt noch so keinen richtigen, keine richtige einheitliche Richtung, wie ich finde. Und auch die Baustellen, an denen da gearbeitet wird, das führt halt noch nicht zu so einem schönen Gesamtbild, ne? Und auch wenn jede Partei jetzt im letzten Wahlkampf irgendwie in ihrem Parteiprogramm, in ihrem Wahlprogramm Open Access zumindest mal erwähnt hatte, hat man halt doch deutlich gesehen, dass die Bereitschaft zur Umsetzung und vor allen Dingen zur akuten Umsetzung, nenne ich es mal, auch unterschiedlich hoch ist in den jeweiligen Parteien. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen verwirrend, ne? Also du hast dann, du hast halt auch unterschiedliche Auslagen der bisher erfolgten Aktivitäten. Ne? Also gerade ist ja das Zweitverwertungsrecht nochmal abschließend diskutiert worden und ich glaube mittlerweile das wahrscheinlich auch erlassen worden. Jetzt hast du wiederum die Überlegung beziehungsweise die unterschiedliche Ausrichtung der Umsetzung des Ganzen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen im Pacific Standard von Michael White, der das Ganze mal aus Forscherperspektive beleuchtet hat und der so ein bisschen auf dem Stand stand, naja, wisst ihr, als Forscher ist mir das relativ egal, weil als Forscher bin ich in der Regel Mitglied einer Universität oder einer Forschungsorganisation, die eine Bibliothek hat. Und die Bibliothek hat Magazine, kauft Magazine und da kriege ich ohnehin meine Journals. Und eigentlich ist es mir auch ziemlich egal, ob das jetzt 12 Monate nach Erscheinen dann auch Open Access publiziert werden darf. 12 Monate bringt es mir halt nicht mehr. Ich brauche es sofort, wenn es erscheint. Trotzdem hat das eine ganz andere, nämlich auf einer gesellschaftlichen Ebene, eine Bedeutung. Und als ich den Artikel so gelesen habe, dachte ich mir so, also das ist jetzt ein bisschen abstrakt gedacht, aber dachte ich mir so, eigentlich ist das genau der Punkt, an dem die ganzen Akteure genau jetzt stehen und den sie überspringen müssen, um zu begreifen, wie sie eigentlich handeln sollen. Also sie müssen wegkommen von diesem Inselgedanken, dass sozusagen jedes Hochschulgesetz, jede Universität, jede Forschungsgesellschaft oder Institution eigene Sachen macht. Und eigentlich wäre es genau an der Zeit, sozusagen von dem gesellschaftlichen Druck her zu handeln und eine zentrale Instanz zu schaffen oder eine entsprechende Infrastruktur dafür zu schaffen. Genau. Und das verstehe ich halt an diesen ganzen kleinen Gesetzesentwürfen nicht. Und als du das vorhin reingepastet hast, dass Baden-Württemberg da genau das diskutiert, dachte ich mir halt so, oh Gott, jetzt haben wir das 16 Mal vor uns. Mhm. Ne? Weil im Laufe des Jahres, weil im Laufe des Jahres genau diese Argumente wieder aufgebracht werden. Und in 2 Jahren werden wir uns darüber unterhalten, dass das Zweitverwertungsrecht nicht mehr 12 Monate Embargo, sondern nur noch 6 Monate Embargo im besten Fall beinhaltet. Also, dass die Sachen schon nach 6 Monaten Open Access publiziert werden dürfen, dann machen wir das Ganze nochmal. Mhm. Also nach dem Motto. Und das finde ich halt so verstörend an diesem ganzen Punkt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da sind andere Staaten schon ein bisschen weiter.
Die sind weiter, aber allerdings auch noch nicht ganz angekommen. Also das Radikalste ist natürlich, es muss alles Open Access sofort sein. Aber gut, dann macht man es halt Stück für Stück. Sozusagen ja. Salami-Slice-Taktik und vielleicht kommen wir dann da irgendwann mal an.
Ja, stimmt.
Ja, wir kommen dann auch schon fast in die Bereiche, die etwas radikaler sind. Und der Tod von Aaron Schwartz, der ist ja durch die Medien gegangen. Also Aaron Schwartz ist einer wahrscheinlich der talentiertesten Hacker seiner Zeit gewesen. Und der hat ja auch viele, viele Sachen aus dem Boden gestampft. Reddit und solche Späße. Aber der hat unter anderem auch das Guerilla Open Access Manifesto geschrieben 2008. Und das ist sozusagen wirklich der radikale Ansatz im Sinne von, okay, es gibt diese Schätze dort draußen, soll heißen, es gibt viele Publikationen, an die man niemand rankommt. Selbst wenn wir jetzt Open Access überall einführen, sind diese alten Sachen noch nicht zugänglich. Macht also Folgendes, jeder, der Zugriff hat, hat eigentlich die moralische wie sagt man, die moralische Verpflichtung, diese Sachen zu nehmen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das hat er auch gemacht. Er hat, du hattest, glaube ich, die Zahlen parat. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein riesengroßes Paket an Journalen oder an Publikationen dann via BitTorrent zur Verfügung gestellt als Beispiel und hat es dann auch noch unterschrieben. Also jeder wusste, dass es von ihm kommt. Und das ist sozusagen der Guerilla-Ansatz, um diese Sache Herr zu werden oder um mehr Öffentlichkeit oder mehr Zugänglichkeit zu gewährleisten. Muss man, was auch eine Strategie ist, aber mit gewissen Problemen behaftet ist, sagen wir es mal so.
Habe ich ja, hatte ich ja auch schon mal, ich glaube Folge 2 war es. Dieser Guerilla-Ansatz ist ja oftmals einer, den du in ganz, ganz vielen Bereichen findest, dass es wirklich halt so Leute gibt, die mit solchen Aktionen, die sehr radikal sind, die vielleicht auch genau nicht der gewünschte Weg oder der optimale Weg sind, weil sie einfach wieder zu Ärgernissen auf der anderen Seite führen, aber die notwendig sind, um so ein Stückchen weit auch die Diskussion voranzutreiben. Und was ich beim Aaron Swartz sehr so spannend fand, ist die Reaktion nach seinem Tod, nämlich die Aktion rund um PDF Tribute.
Ja, genau.
Dass die Leute auf einmal angefangen haben, ihre Artikel, die normalerweise genau hinter Paywalls landen, öffentlich irgendwo abzulegen und den Ort unter diesem Hashtag PDF Tribute dann zu twittern. Und es gab eine Reihe von Personen, die sich darum gekümmert haben, das Ganze zu scrapen und eine Website zusammenzubasteln, wo du all diese PDFs dann auch auffindbar hattest und sozusagen von da aus als zentraler Hub dann an die einzelnen Paper springen konntest. Und das ist halt sowas, wo du dann auf einmal siehst, dass so ein Keim ist, von dem ausgehend dann wiederum Energie in diese Bestrebung, in diese Initiative dann vielleicht doch irgendwann mal zu einem öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Wissen zu gelangen, woraus sich sowas speist.
Ja, leider ist er als Märtyrer gestorben, sozusagen. Das ist
ja.
Nicht schön, aber ja, wie du selber sagst, man kann das vielleicht als Anfangspunkt für mehr Bewegung in der ganzen Sache sehen. Ja.
Genau. Was das halt so ein bisschen, und ich glaube, da waren wir gerade noch an dem Punkt, dass es ja nicht nur auf Wohlwollen stößt, diese Open Access Bestrebung, sondern dass es da auch gewisse Ressentiments gibt. Viele davon hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, nämlich gerade so Qualitätsvorbehalte durch vielleicht doch nicht mehr so organisiertes Peer-Reviewing, vielleicht sogar fehlendes Peer-Reviewing.
Was sich dann nicht als wirklich Open Access Publishing, sondern das ist Betrug. Ne? Das muss man sich vor Augen halten. Das heißt, es gibt schwarze Schafe, die nicht Open Access betreiben, sondern Leute betrügen, indem sie sagen, wir sind ein Journal, wir machen hier eine Dienstleistung, nicht das Peer Review organisieren und die Sache publizieren, machen es allerdings nicht. Ne? Das ist Betrug. Aber es ist nicht sozusagen inhärent, wie manche das unterstellen möchten, im Open Access angehaftet, Open Access gleich schlechte Qualität. Und das wurde häufig sozusagen impliziert.
Und es gibt ja in Deutschland diese Open Access Informationsplattform, ne? open-access.net. Und die haben so eine Liste, die da schon ewig drin steht, Gründe und Vorbehalte. Und ich habe vor ein paar Jahren in der Uni mal so eine Seminararbeit über Open Access und Open Science und sowas geschrieben. Und damals bin ich durch diese Liste gegangen. Und vieles davon war, sinnvoll nachvollziehbar, einigermaßen zumindest. Und heute bin ich nochmal durch diese Liste gegangen, die, glaube ich, von 2010 ist, und dachte mir so, wow, die Hälfte von den Punkten können wir eigentlich streichen, weil mittlerweile haben wir dafür Lösungen.
Sehr gut.
Oder zumindest Herangehensweisen, die uns nicht in dieses Dilemma bringen. so Auffindbarkeit zum Beispiel. Ne? Also das ist ein Thema, ja, was wir nach und nach immer besser handhaben werden, immer vernetzter, nicht zuletzt auch durch solche Plattformen wie Directory of Open Access Journals und viele andere. Und das fand ich halt irgendwie erstaunlich, dass du viele dieser Vorbehalte mittlerweile gar nicht mehr so sehr verfestigt dastehen lassen kannst, sondern dass wir da auf einem guten Weg sind, das einfach abzubauen.
Ja.
Das finde ich irgendwie bemerkenswert.
Ein schöner Trend, ja.
Und trotzdem ist das noch nicht überall gleichermaßen angekommen.
Nee, also ich hatte das ja schon beim letzten Mal gesagt. Ich bin ja, sagen wir so, ich bin ja immer Kooperationspartner und mache die Datenanalysen für andere Leute. Und ich werfe halt jedes Mal ein, wenn es halt um zum Thema, oh, wo publizieren wir das denn, geht. Ich sage jedes Mal, okay, wir hätten die und die Open Access Journal dafür. Und dennoch, die Leute sehen das nicht als Hauptkriterium. Ne? Es ist schade, aber es ist noch viel Arbeit zu leisten. Mhm. Ja. Ja, wir können, denke ich mal, noch ein paar Ausblicke machen oder ein paar interessante Projekte ansprechen. Also sagen wir mal, für mich, also ich sehe immer ein bisschen Star Trek da, wie bei vielen Sachen so die Vision, die man anstreben könnte. Und da, wenn ich mich recht entsinne, ist es einfach so, alle Publikationen landen in einer Datenbank, die jedem zugänglich ist. Und das ist technisch, ist es auch heutzutage überhaupt kein Problem. Wir müssen eigentlich diese alten Zöpfe loswerden und könnten genau das haben. Und es gibt ein sehr spannendes Projekt, das heißt EpiScience Project. Und die wollen eigentlich in diese Richtung gehen. Und wenn ich mich da recht entsinne, wollen die das wie folgt machen. Die wollen eigentlich Archive als Plattform nutzen, um Manuskripte abzulegen. Und wollen dann in einer, sagen wir mal, anderen Plattform hier das Peer Review durchführen und die Qualitätskontrolle machen. Das kommt jetzt erstmal mehr aus der mathematischen Welt, aber es kann dann letztendlich auf jede andere Sache angewandt werden. Letztendlich, dieses EpiScience heißt sozusagen, es wird sozusagen drauf gestülpt, das heißt, ich kann Archive nehmen und ich kann mich jetzt, um eine gewisse Community dort zu etablieren, einfach einen Tag einführen. Keine Ahnung, ich als Bioinformatiker würde vielleicht Bioinformatics machen oder so. Und um dieses Schlagwort würde sich dann ja die Community etablieren. Also das heißt, da müsste es dann Editoren geben und Leute, die Peer Review machen. Aber es nimmt den klassischen Publisher eigentlich aus der ganzen Rechnung raus. Und ironischerweise hat Nature dafür auch einen kleinen Artikel geschrieben, wo das mal beschrieben wird. Also ich halte es für sehr spannend. Ich bin jetzt sehr dran, mal zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also wie schon gesagt, momentan haben das die Mathematiker übernommen. Ich denke, bis das in zum Beispiel in Biowissenschaften aufschlägt, wird da noch einiges vorher geschehen müssen. Aber ich denke, das sollte man im Auge behalten, dass man einfach eigentlich ein großes Repository hat, wo Sachen eingehen und dort bearbeitet werden und eigentlich zentral vorliegen. Und technisch ist das alles möglich und machbar. Es muss halt die Kultur geändert werden. Und da sehe ich halt immer wieder diese Vorbehalte, weil, wie schon gesagt, jeder muss sich da, wenn er evaluiert wird, da seine Paper hinlegen und dafür muss er das in etablierten Zeitschriften machen. Und es ist sozusagen, es besteht immer die Angst, dass man sich selber ins Fleisch schneidet, wenn man solche neue Wege geht und neue Sachen ausprobiert und dann leider auf eine Professur verzichten muss, weil der andere einfach in den besseren Journalen publiziert und man selber diese experimentellen Sachen mal gefahren hat. Ja. Mhm. Aber das finde ich auf jeden Fall einen tollen Ansatz und hoffe, dass sich das auch gut entwickelt. Mhm. Ja, und in die Richtung geht natürlich auch diese Infrastrukturbemühungen, die jetzt immer mehr kommen. Und da hast du ja auch ein paar Sachen schon zusammengetragen.
Genau, also was halt auffällt, ist, dass, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das Thema so ein bisschen in die Breite geht und natürlich auch auf europäischer Ebene auf die, auch so ein Stückchen weit in die politische Dimension vorsticht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier sehr, sehr stark auf so einer Infrastrukturebene gedacht wird. Also es gibt an diversen Stellen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Kommission, besonders innerhalb der Institutionen, die sich um Wissenschaft kümmern, Aktivitäten, die sozusagen die ein Stückchen weit an der dem Streckenbau hin zu einer Open Access dominierten Welt mitwirken. Es gab im letzten Jahr eine Reihe von Publikationen, wo die EU, ich weiß es gar nicht mehr so genau, welche Institution, ich glaube Science Europe, war das, einfach Empfehlungen herausgegeben hat, wie man mit Open Access umgehen sollte in Zukunft, was mit Forschungsdaten passiert. Und das ist genau das Thema, was sehr, sehr oft wiederkommt. Also wie veröffentliche ich Forschungsdaten, wie halte ich Forschungsdaten nach? Da spielt ja auch das Thema der Reproduzierbarkeit immer ein gewichtiges Argument mit. Und solche Aktionen kannst du halt an vielen Stellen beobachten. Eine andere, sogar eine globale, wenn ich mich nicht täusche, Aktion war diese Einrichtung dieser Research Data Alliance. Wo es sozusagen in diversen Arbeitsgruppen darum geht, sich mal genau einzelne Aspekte und viele kleine Details anzugucken und unter einem großen Rahmen zusammenhängende Strategien zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen und sogar noch weitergehend konkrete Standards abzuleiten, vielleicht sogar konkrete Strukturprojekte zu lancieren. Da bin ich jetzt gar nicht so genau im Bilde, wie weit das ist. Ich glaube, man steht da vor dem dritten großen Meeting.
Weißt du eigentlich, wer das angestoßen hat? Denn, also ich bin auch kürzlich drüber gestolpert, aber mir war jetzt nicht ganz klar, wer da eigentlich dahinter steht und wer das vorantreibt.
Das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht so genau beantworten kann.
Machen wir nächstes Mal Reproduzierbarkeit und solche Sachen können wir auch mal ansteuern, dann verweisen wir einfach schon mal in die Zukunft.
Genau. Ich glaube, das war sogar eine australische Initiative in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Kommission. Also es war irgendwie was okay. Nationales und dann auf einmal so super nationale Level, die da irgendwie miteinander in den Ring gestiegen sind. Wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Genau. Und auf europäischer Ebene gibt es genauso so ein Projekt mit Open Air, also der Open Access Infrastructure for Research in Europe, die sich diesem ganzen Thema halt auch wieder von dieser Infrastrukturseite her nähern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dem ähnelt, was wir vorher schon mal angesprochen haben, dass du sozusagen so ein Skelett, so ein Repository als Skelett zur Verfügung stellst und daran angegliedert kannst du dann Services drumherum stricken. Okay. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke, warum sich die EU an der Stelle auch von der Infrastrukturseite her nähert. Aber da wäre es mal spannend, sich das nochmal genauer anzugucken und vor allen Dingen anzuschauen, was da mittlerweile passiert ist, wohin die konkreten Aktionen auch gehen. Und wie da die Roadmap aussieht, was sozusagen am Ende des Ganzen eigentlich stehen soll. Da habe ich bisher mich noch relativ wenig mit beschäftigt.
Okay, das ist ja ein etwas Neues am Horizont, das ist ja sehr schön.
Genau. Und ansonsten ist mir zumindest aufgefallen, im letzten Jahr einfach aus diversen Ländern halt genau mitbekommen, dass es eine ähnliche Entwicklung gibt, nämlich dass die Politik mittlerweile sehr deutlich darüber nachdenkt, Open Access an der einen oder anderen Stelle mal mehr, mal weniger fest und verpflichtend zu etablieren und auch als Bedingung festzuschreiben. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das hat man an diversen Stellen in Großbritannien auch. Ich glaube auch die Royal Society hat mittlerweile Open Access fest in ihrem Programm etabliert.
Welcome Trust, glaube ich, auch, ne?
Die genau.
Mit eLife und sowas ja auch da im Boot, von daher.
Genau. Und auch aus den USA gab es ja so gegen Mitte, Ende letzten Jahres diverse Meldungen, auch aus dem Weißen Haus und Verlautbarungen, dass man Open Access noch sehr, sehr viel stärker festschreiben und verpflichtend gestalten möchte.
Genau, und auch in den USA, NIH, also National Health Institute, die haben das auch in ihren Statuten, wer da NIH finanziert, Forschung betreibt, der muss spätestens nach 12 Monaten diese Publikation in PubMed Central abgelegt haben. Mhm.
Ja, das ist spannend, dass es immer wieder diese 12-Monats-Regel ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die auf diesen Wert kommen.
Vielleicht das, wahrscheinlich haben irgendwelche gesagt sofort, andere haben gesagt nie nach 5 Jahren und haben sich irgendwann ja. darauf geeinigt. Ich denke, das ist ein iterativer Prozess. Ich glaube, hatte ich da auch mal 6 Monate vor Augen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo das der Fall
war. Genau, also das war ja jetzt die Empfehlung, als das im Kabinett hier in Deutschland besprochen wurde, wurde das ja auch festgelegt auf 12 Monate Frist. Und danach, nach der Besprechung im Kabinett, gab es da eine Verlautbarung seitens der, ich weiß gar nicht, ob es Hochschulrektorenkonferenz war oder irgendeine andere Organisation aus diesem Dunstkreis, die gesagt haben, naja, das wäre ja eigentlich nicht so richtig Open Access und es wäre ja zumindest wünschenswert, wenn in einem zeitnahen Raum diese Frist von 12 Monaten zumindest auf 6 Monate gesenkt werden würde. Mhm. Deswegen dachte ich halt auch so, naja gut, dann wird es jetzt noch 2 Jahre dauern und dann muss man halt wieder in den Ring schränken, anstelle es jetzt gleich zu machen.
Ja. Also, Nägel mit Köpfen, ja. Leider nicht. Ja, man muss sich also das auch immer vor Augen halten. Also warum pochten wir jetzt darauf, dass es möglichst eigentlich sofort Open Access ist? Man muss sich immer vor Augen halten, man hat eine Krankheit oder man kennt jemanden, der eine Krankheit hat und an dieser Krankheit wird geforscht. Und wenn jetzt jedes Mal nach jeder Veröffentlichung irgendwie 12 Monate erst ins Land gehen müssen, damit man da irgendwie drankommt, dann kann das sozusagen diesen Forschungsprozess einschränken. Das ist jetzt also etwas plakativ und etwas überzogen natürlich. Aber man muss immer sich vor Augen halten, dass das die Forschung einfach behindert, unnötig in die Länge zieht und man einfach die Wissenschaft beschleunigen könnte, wenn der Zugang zu Ergebnissen sofort möglich ist.
Ja. Es gibt einfach sehr, sehr viele Pro-Argumente und abnehmend Kontra-Argumente.
Genau.
Ich sag nicht, dass es keine gibt. Das ist aber auch gut so, dass es nicht gleich so High Life und wir machen das jetzt, sondern ich glaube schon, dass auch eine sinnvolle und vorsichtige Diskussion an vielen Stellen mehr hilft, als dass sie schadet. Man hat aber auch an vielen anderen Stellen das Problem, dass man sich so denkt, naja, würdet ihr mal aufhören und es einfach mal ausprobieren, wäre es vielleicht auch nicht der schlechteste Weg. Mhm. Na, aber das ist dann, wenn so gesellschaftliche Teilsysteme miteinander verhandeln, dann ist das, glaube ich, immer eine schwierige Sache. Das sieht man ja an unserem Forschungsförderungssystem, was wir in Deutschland haben. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ich will auch nichts Böses unterstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Publisher eine gewisse Lobby besitzen und auch da Einfluss auf die Politik haben.
Ja.
Möchte ich einfach mal so unterstellen.
Ja, das ist vorstellbar, wenn man sieht, wie sich manche Verlagshäuser gerieren in ihrem Umgang.
Ja. Ja, wir haben, glaube ich, ziemlich viel erschlagen heute. Ne? Das ist jetzt schon das Thema Open Access, war jetzt schon ziemlich weit entrissen. Wir haben noch ein paar andere kleine Themen auf dem Radar. Aber vielleicht noch so als Anmerkung, also das war jetzt der große Rundumschlag, das 101, wie wir es gedacht haben. Da waren sicher Fehler, Lücken und sonst noch was dabei. Ich denke, wie immer, wir können hier, Feedback ist immer gerne gesehen. Ne?
Auf jeden Fall, also gerne berichtigen. Ich habe auch trotzdem das Gefühl, obwohl wir hier schon fast 2 Stunden dabei sind, das Gefühl, wir sind wahnsinnig schnell durchgerauscht.
Ja, ich denke auch, dass da könnte man wahrscheinlich ganze Vorlesungsserien zufüllen. Also von daher, wir gehen mal, die Karawane zieht weiter, aber aber klar, da sind noch großklaffende Lücken dabei, die wir vielleicht ein andermal schließen können.
Ja, wir haben ja Zeit und vieles lässt sich auch am konkreten Beispiel dann nochmal sehr viel besser heranführen. Dann kann man sich auch nochmal sehr, sehr viel genauer vorbereiten, was natürlich schwierig so über an vielen Stellen auch die Hintergründe zu verstehen und das richtig zu verpacken, damit man es beispielsweise in einem Podcast öffentlich kundtut. Aber das kann man dann bei Zeiten machen, wenn es ansteht.
Genau. Ja, dann machen wir noch so ein bisschen Ankündigung oder was uns noch über den Weg gelaufen ist. Zum einen, in der Open Knowledge Foundation Mailingliste für Open Science gab es jetzt den Aufruf, dass man lokale Gruppen gründen und anstoßen möchte. Und der Stefan Karsberger, der bei dir ja auch schon, welche Folge war das? Die 12?
12, genau.
Ja, genau, der in der 12 dabei war, der ist da auch sehr aktiv, das jetzt für den deutschsprachigen Raum zu initiieren. Und das ist alles noch eher unkonkret, aber da kann man sich einbringen, wenn man möchte. Ich denke, ein guter Startpunkt ist wahrscheinlich, den Stefan zu kontaktieren, habe ich auch schon gemacht. Oder sich auf jeden Fall bei der, wenn man da noch nicht eingeschrieben ist, bei der Open Science Mailing Liste von der OFK einzutragen und mal zu folgen. Da wird es jetzt auch kontinuierlich oder wiederkehrend Meetings geben, wie man das entsprechend etablieren kann. Das ist jetzt im Starten, das denke ich, eine sehr coole Sache, diese Bewegung mal zu pushen und einfach ja Gleichgesinnte zu treffen und dann vielleicht entsprechend daraus Aktionen und auch konkrete Projekte zu gründen. Mhm.
Genau. Auch ganz sinnvoll, wie ich finde, ist etwas, was wir auch zusammen mit dem Stefan Karsberger gestartet haben. Und zwar machen wir haben wir uns zusammengefunden und schreiben einfach die Links, die wir bei uns sonst normalerweise einzeln in unsere Blogs schreiben, mal gesammelt auf eine Liste und destillieren da daraus am Ende eines Monats, jeweils für den zurückliegenden Monat, so einen kleinen Newsletter. Den kann man abonnieren als E-Mail, den kann man aber auch als Blogpost lesen. Der erscheint in der Regel beim Stefan und Christopher auf dem Blog. Christopher Kittel ist einer der beiden Initiatoren neben Stefan von Open Science ASAP. Und das Ganze wird auch noch crossposted bei der Open Knowledge Foundation, bei mir unter anderem im Blog. Und ich weiß gar nicht, ob der vierte im Bunde, der Peter Kraker, der dieses Jahr der Penton Fellow ist, oder einer der aktuellen 3 Penton Fellows, wo der das noch hinpostet. Auf jeden Fall kann man da so einen netten, kleinen Rückgriff auf so das zurückliegende im Rahmen von Open Science lesen, das Ganze meistens so ein bisschen ankommentiert, was einen erwartet. Bietet also einen ganz netten Einstieg, wenn man nicht Zeit hat, jeden Tag irgendwie sich in der Blogwelt herumzutreiben. Genau, und das Letzte, was ich mir dachte, wo wir schon mal über Open Access geredet haben, und wie ich mir das auch schon so überlegt hatte vorher, wird das wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher und ein bisschen länger. Da dachte ich, wäre es doch eigentlich sinnvoll, auch mal eine ausführliche und längere Studie hier nochmal zu erwähnen. Denn es gibt vom britischen Center for Copyright and New Business Models in the Creative Economy, fürchterlicher Name, abgekürzt CREATE, eine sowas wie eine Literaturuntersuchung. Und zwar hat sich da der Giancarlo Frosio mal die Mühe gemacht, mal den aktuellen Stand der Diskussion von Open Access in der gegenwärtigen Forschungsliteratur zu erheben. Und dabei rausgekommen ist so ein Working Paper, was er ebenfalls natürlich unter Open Access zur Verfügung stellt, was auf sehr, sehr vielen Seiten extrem gut untermauert, sich mal genau anguckt, welche Aspekte wo, in welcher Art und Weise, mit welchem Tenor diskutiert werden. Also das ist echt komplex, das ist, naja, unter wissenschaftlichen Maßstäben geschrieben, ist also zumindest kein leichtes Entertainment, aber für denjenigen, der sich da auf der Ebene mal einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen will, ist das eine echt gute Quelle.
Wie klingt interessant, auf jeden Fall.
Ja.
Gut, da kommen wir schon fast ins Ende jetzt. Genau. Also ich muss sagen, wir haben ja eine Sache übersprungen. Und zwar, ich habe halt viele Freunde in der Wissenschaft und in ganz verschiedenen Themen, die hatte ich mal befragt, wie das mit Open Access bei denen aussieht. Da sich das Gespräch jetzt aber schon so in die Länge gezogen hat, würde ich sagen, das schauen wir uns ein andermal an. Ich danke den Leuten, die mir da eine E-Mail geschrieben haben und das so nett beantwortet haben. Das machen wir ein andermal, dann ein bisschen mit mehr Blick auf die verschiedenen Fachrichtungen. Denn für mich als jemand aus den Lebenswissenschaften kommt, war das mal ganz spannend zu sehen, wie andere Felder das so handhaben. Aber das können wir ein andermal diskutieren, würde ich sagen. Mhm.
Sieht man auch wieder sehr schön an den Antworten, dass es halt in der Tat sehr unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Thema gibt, ja, die aber versteckt und verklausuliert eigentlich genau dasselbe beschreiben.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz spannend, genau. Das lass uns nochmal ausführlicher dem Aufwand, den sich da die Leute gemacht haben, auch angemessen nochmal ein andermal besprechen.
Genau, das dann mit Genuss. Mhm.
Genau.
Gut.
Ja, dann tun wir doch den Deckel drauf. Mhm. Und regen nochmal dazu an, wenn irgendwie Ergänzungen sind, Richtigstellungen oder Hinweise, denen wir nachgehen sollen, dann lasst es uns wissen. Diverse Wege stehen euch offen, von Kommentaren über Tweets bis hin zur Mail. Alles gern gesehen. Wenn auch vielleicht Themenvorschläge bestehen, ihr mal etwas aufgearbeitet haben möchtet, was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, dann lasst uns das einfach wissen. Wir sind dafür Anmerkungen und Anregungen immer dankbar. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Konrad, fürs Dabeisein.
Danke fürs Dabeisein lassen. Hat jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das machen wir das nächste Mal dann höchstens noch einmal und danach ist das nicht mehr das Dabeisein lassen, sondern da ist dann das zweite Bein einfach fest angewachsen.
Gehört zum Inventar.
Genau. Okay.
Ja, tschüss dann euch allen und viel Spaß beim Hören.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.